Willkommen zu dieser 255. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die ihr schon seht und die ich dann gleich genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Und auch für die waren es eher 36 Stunden Vorwarnung. Also auch vielen Dank, dass alle so kurzfristig dazugekommen sind. Aber das Thema ist wichtig und dass ihr das euch Zeit genommen habt, zeigt das auch, wie wichtig das ist. Vor genau 3 Wochen waren wir schon mal hier, da waren wir so noch einen Tacken mehr, da waren wir 7.000 unter dem Banner Rettet die Erneuerbaren. Und auch heute sind wir, wie gesagt, fast 5.000 und das an einem Freitag mit ganz schönem Wetter da draußen. Und 5.000, die erfahren wollen, wie der Krieg im Nahen Osten die Situation jetzt ändert und was Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in ihren jeweiligen Rollen tun können, damit der Abbruch der Abhängigkeit von Öl und Gas und der Aufbruch in die erneuerbaren Energien weiter der Weg Deutschlands und Europas bleibt. Und großen Dank auch an die Teams von Michael Ploss, Sven Giegold und den Grünen, die heute wieder alle Kräfte zusammengeworfen haben, merkt man an den 5.000 in 36 Stunden. Bevor es losgeht, noch ein paar ganz kurze Hausmitteilungen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Link dazu seht ihr jetzt schon im Chat. Stelle ich gleich nochmal rein. Stellt dort gern eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Wie gesagt, bei so vielen Fragen brauchen wir da eure Hilfe, sonst wissen wir unmöglich, was wir fragen sollen. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Dann verhaspel ich mich nicht, wenn ich dauernd sagen muss, anonyme Userin. Und genau, wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon mit den Hausmitteilungen und wir legen los. Und zwar für eine wirklich ganz kurze Einführung durch Sven Giegold ist Europe Calling Erfinder, war Europaabgeordneter, Staatssekretär unter Robert Habeck und heute Vize-Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und einer der Köpfe hinter der Rettet die Erneuerbaren-Kampagne. Lieber Sven, ich bin gespannt, wie du den Arbeitsauftrag Mini-Einführung umsetzt.
Ja. Indem ich möglichst wenig inhaltlich sage, das Grinsen einiger, die mich schon eine Weile kennen, wissen, dass das manchmal gefährlich ist. Aber vielleicht nur so weit, das Unwohlsein an diesen Plänen der Bundesregierung zieht wirklich sehr große Kreise. Das muss man, glaube ich, so sagen. Wenn man bei Campact guckt, 650.000 Unterschriften, bei uns auf grüner Seite sind es ja 205.000. Nur der Unterschied, wir haben überhaupt nicht so viele Leute wie Campact, zumindest nicht in unseren E-Mail-Verteilern, als Wählerinnen und Wähler manchmal sogar noch ein paar mehr. Aber darüber hinaus haben wir heute noch einen Wirtschaftsappell gestartet mit 25 erstunterzeichnenden Unternehmen. Und irrerweise ist das jetzt innerhalb weniger Stunden von 630 Unternehmen unterstützt worden. Was nochmal zeigt, diese Frage nach Energie, das treibt die Menschen um. Nicht nur, weil es mit Krieg und Frieden und geopolitischen Konflikten verbunden ist, sondern auch als wirtschaftliche Zukunftsfrage, als Frage, wie kommen wir zu dauerhaft günstigen Energiepreisen und machen uns ein Stück weit unabhängig von erratischen Entwicklungen auf der internationalen Ebene und wie kriegen wir das Ganze mit dem Klimaschutz zusammen. Und da sind die Erneuerbaren die Antwort. Und insofern, ich habe nur eine Bitte hier am Anfang, nachdem ich dann gespannt Adam Tooze lausche und Thekla Walker und alle anderen, bitte verbreitet unsere Appelle weiter. Ich poste die gleich an alle. Der Wirtschaftsappell, sprecht Unternehmerinnen und Unternehmer an, die vielleicht unterzeichnen wollen und unterschreibt gerne selber auch die Appelle. Das entfaltet Druck und zeigt eben, das ist eine ganz breite Geschichte. Ja, vielleicht erstmal soweit, das Inhaltliche gerne allen anderen.
Wunderbar, lieber Sven, das hast du sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Vielen Dank. Und dann übergebe ich jetzt gleich an jemanden, den ihr bei Europe Calling vielleicht auch schon mal kennt. Der war nämlich vor 2,5 Jahren schon mal da. Da haben wir über die Bankenkrise gesprochen. Professor Adam Tooze, britischer Wirtschaftshistoriker an der Columbia University und Mitherausgeber des Surplus-Magazins, das ja gar noch gar nicht so alt ist. Und für Letzteres hat er beim letzten Angriff der USA und Israels auf den Iran im letzten Jahr die Frage beantwortet, ob der nächste nächste Ölpreisschock kommt. Und da, als wir dieses Webinar geplant haben, auch wenn es sehr kurzfristig war, haben wir gedacht, Adam, da fragen wir doch dich einfach mal, ob du nicht mal wieder dazukommen magst und mit uns ein bisschen historisch gehen willst in die Abhängigkeit von Öl und Gas und die Rolle in Konflikten. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns hier heute den Rahmen setzt, so kurzfristig. Dir, der Adam, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, danke für die Einladung und vielen Dank, Maximilian, fürs Organisieren. Bin sehr gerne wieder hier bei euch. Und Respekt, dass ihr diese Mobilisierung in dieser Form hinbekommt. Mit dem Auftrag, also mit der Bitte über Geschichte zu reden, tue ich mir ein bisschen schwer, in dem Sinne, dass wir nicht, denke ich, in die Falle tappen sollten, zu denken, dass die Probleme im Öl- und Gasmarkt, wie wir sie jetzt schon wieder sehen, die alten sind. Ich meine, es ist ja wirklich ein Allgemeinplatz, dass Öl und Gas zu den geopolitischsten Dingen gehören, die es gibt in der Geopolitik. Von vornherein ist vor allem die Ölindustrie natürlich durch die Imperien Europas gebaut worden. Das britische, das niederländische, das französische, das russische, die amerikanische Weltmacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz zentral basierte auf Öl. Über Ölkriege zu reden, ist geradezu ein Klischee. Und es ist nicht umsonst, dass die alternative Energiepolitik, die erste Rede von einer Energiewende in den 70er Jahren im Zuge der Nahostkonflikte 73 und dann der iranischen Revolution hochgekommen ist. Aber mein Punkt wäre, dass wenn wir noch in dieser alten Welt wären, dann wüsste man ja Bescheid und hätte gewisserweise Orientierungspunkte. Aber unsere gegenwärtige Situation ist neuer und radikaler und macht das Argument für eine Decoupling, eine Entkopplung der europäischen und deutschen Energiepolitik von den importierten Fossilen, ob es jetzt um Öl oder Gas sich handelt und ob das Öl oder das Gas direkt aus dem Mittleren Osten kommt, ist irrelevant, weil es für beide mittlerweile einen globalen Markt gibt. Das heißt, alle tragen die Preise mit, selbst die Amerikaner, die durch diese Schocks erzeugt werden. Unsere gegenwärtige Lage macht das Argument für eine Entkopplung noch wichtiger. Was hat sich verändert? Was ist geschichtlich in diesem Moment los? Was ist das radikal Neue an unserer gegenwärtigen Situation? Das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen. Und der erste Punkt, der offensichtlichste, ist einfach, dass die amerikanische Politik sich in einer Form radikalisiert hat, wie wir es bisher noch nie gesehen haben. Jedenfalls nicht in dem Rahmen, in der Zeit, in der für die europäische Politik die amerikanische mitbestimmt war. Und damit muss man einfach rechnen. Amerika ist mittlerweile zu dem zentralen Unsicherheitsfaktor in der Weltpolitik geworden. Aber das ist gewisserweise das Offensichtliche. Womit man darüber hinaus rechnen muss, ist die geopolitische Intensivierung der Situation im Mittleren Osten, im Nahen Osten selbst. Also dieser Krieg gegen Iran kommt ja nicht aus irgendwoher, sondern es ist meiner Meinung nach, das Ergebnis einer systematischen Koppelung einer mitlaufenden amerikanischen Politik mit einer ganz bewussten, revisionistisch ausgelegten rechten Außenpolitik Israels zu Zeiten Netanjahus. Und damit muss man rechnen. Diese Koppelung ist systematisch. It's not a bug, it's a feature. Es ist ein fundamentaler Aspekt der gegenwärtigen geopolitischen Situation, die im Nahen Osten bestimmt ist. Und diese Gewalt zwar erstaunlich, aber berechenbar macht. Also dieser Angriff auf Iran war ja von lange vorhergesehen. Man konnte sogar in den Aktienwerten von Exxon schon vor einigen Monaten sehen, wie die Investoren sich überlegt haben, was passiert im Falle eines solchen Angriffs. Also der erste Punkt, Trump und Radikalisierung der Republikaner, die eine fossile Partei sind von einer neuen Aggressivität, die wir es in dieser Form noch nie gesehen haben. Das ist nicht mehr Klimaskepsis, sondern wirklich etwas, das eine viel, viel radikalere Commitment zu den Fossilen bedeutet. Das Zweite ist die Kopplung der amerikanischen Politik an eine bestimmte israelische Regierungspolitik, die von Netanyahu, die wirklich auf eine Revision der gegebenen Umstände auf dem Mittleren Osten drängt, mehr oder weniger unterstützt, das ist ja interessant, diese Kombination von den wichtigen arabischen Ländern vor Ort, das heißt von den Saudis und die Emiratis, die sich bestimmt nicht diesen Krieg gewünscht haben, die sich aber jetzt nicht ohne weiteres davon distanzieren können und selbst im Jemen unter anderem zum Beispiel aktive destabilisierende Faktoren sind. Das heißt, die geopolitische Lage vor Ort ist nicht die alte. Da ist die Palästinenserfrage gewisserweise eine Ablenkung von den sich dort anhäufenden Spannungen. Und der dritte Punkt, das entscheidend Neue an der Situation, ist, dass während die amerikanische Hegemonie über den Ölmarkt in den 60er, 70er, 80er Jahren bestimmt war von einer amerikanischen Politik, die an dem Import von Öl interessiert war. Amerika fing ja in den 70er Jahren an, massiv Öl zu importieren und das erzeugte einen Kreislauf zwischen der amerikanischen Außenpolitik und der Innenpolitik, die auf den Benzinpreis zentriert war. Mittlerweile ist Amerika seit den 2010er Jahren aufgrund des Frackingsboom zum weltgrößten Ölproduzenten und zu einem sehr wichtigen Exporteur geworden. Und sie haben die gleichen Ambitionen im LNG-Bereich. Das heißt, wir haben nicht mehr gewisserweise die Position, eine Situation, in der Amerika fundamental und unzweideutig interessiert ist an ungebundenen Flüssen der Fossilen, sondern sie ist sogar Nutznießer einer Krisensituation im Mittleren Osten. Ich will jetzt nicht, das ist ein Kurzschluss, sagen, das ist der Grund für diese Politik. Das ist nicht der Punkt. Aber die politische Ökonomie Amerikas bremst nicht mehr in der gleichen Weise. Es gibt tatsächlich Menschen in Washington und vermutlich auch in Texas, die sich, wie sie es nennen, Energy Dominance, tatsächlich als ein um Amerika zentriertes globales fossiles System vorstellen. Und Europa ist ja dann mittragend. Die ausgehend von der Krisenpolitik 22, 23, die notgedrungen war, aber im letzten Jahr natürlich dieses erzwungene Deal zwischen von der Leyen und Trump um die unsinnige Zahl von 750 Milliarden Dollar an LNG, die importiert werden sollen, die es gar nicht gibt in dieser Form. Aber das sind Andeutungen der Richtung, in der Amerika geht. Und das ist die Neuartigkeit und Radikalität der Situation, die den Rahmen bildet für die Entscheidungen, die in Deutschland gefällt werden müssen. Danke.
Wow, das ist, wenn man, das ist diese Klarheit, die man, wenn man Adam kennt, so liebt und schätzt. Das war wirklich ganz, ganz hervorragend und ich glaube, hat, vielen Dank, hat den Rahmen sehr gut gesetzt. Ich will eine Sache sagen, auch weil wir hatten gestern noch ein großes Webinar zur Situation auch in Syrien und haben auch viel über die Situation im Nahen Osten geredet, auch mit Menschen aus der Diaspora und Menschen von vor Ort. Und wenn wir jetzt viel, wir werden jetzt viel über Energie und über Krieg und über den Krieg und Abhängigkeiten reden. Und ich will es aber hier einmal sagen, ganz zu Beginn, dass natürlich es gerade eine Situation gibt im Iran, in Israel, im gesamten Nahen Osten, wo Menschen enorm leiden und wo die Zivilgesellschaft extremem Leid ausgesetzt ist. Und ich glaube, das sollte man einmal anerkennen und sagen, bevor wir jetzt gleich in so politische, ökonomische Diskussionen einsteigen, zu sagen, das ist auch eine humanitäre, unhaltbare Situation für viele, viele Menschen. Es ist egal, welche Regierung sie gewählt haben oder welche sie über sie herrscht, aber Menschen leiden massiv gerade im Nahen Osten unter dem Krieg und all der ganzen Situation, die da ist. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wenn wir über die ökonomische Situation auch reden. Das will ich hier nur einmal da lassen. Und wenn das interessiert, wie die Lage vor Ort im Nahen Osten ist, dann sei das die Aufzeichnung vom Syrien-Webinar gestern sehr ans Herz gelegt. Das dazu. Und dann darf ich unseren nächsten Gast begrüßen, Thekla Walker. Sie ist baden-württembergische Klima-, Umwelt- und Energieministerin und Co-Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen am kommenden Sonntag. Und wir freuen uns sehr, Thekla, dass du dir Zeit genommen hast, denn es ist ja nun mal in Deutschland so, wir führen gerade eine sehr deutsche Debatte über Energiepreise und Erneuerbare. Und da als Klimaministerin, als Energieministerin eines der größten deutschen Bundesländer, hast du da viel mit zu tun und viel zu sagen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute mit dabei bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, vielleicht auch mal ein paar Punkte aus Baden-Württemberg jetzt zu der Lage zu machen. Und ich möchte aber auch noch mal unterstreichen, das, was du gerade gesagt hast, bevor man über Preise, Ökonomie und Diese Themen redet natürlich das Mitgefühl auch für die Menschen, die jetzt gerade so betroffen sind. Wir haben als Energieminister der Länder, also alle grünen EnergieministerInnen haben, wir haben ja einen Brief geschrieben, auch nochmal an die Ministerin Reiche. Und das war der erste Satz, ja, dass man das mal voranstellt. Ich glaube, das ist auch in der Debatte insgesamt wichtig, dass man das auch so betont, ne? Aber Fakt ist jedenfalls, auch für Baden-Württemberg natürlich, dass wir uns in der Lage befinden, wie soll ich sagen, wir sind mittendrin in der Energiewende, ja, also wir sind in der Bewegung mittendrin. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren mit der grünen Landesregierung, mit einem grünen MP, mit mir als Ministerin, haben wir wirklich einen Durchbruch erzielt an vielen Stellen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben im Klimaschutzgesetz bei uns übrigens immer noch die Sektorziele. Also die sind geblieben. Das finde ich auch gut so. Das haben wir bislang durchgesetzt. Das werden wir auch weiter versuchen, falls wir mit in der Regierung landen. Aber ihr wisst ja, es sieht nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, das geht jetzt schon darum, Grüne auch zu stärken, damit wir das weiter durchsetzen können. Denn die CDU hat ganz klare Absichten auch geäußert, an vielen Stellen das Niveau abzusenken oder eben auch zu verwischen regelrecht, ja, also Unklarheiten zu schaffen. Wo stehen wir? Wir haben bei der Windenergie endlich die Dynamik. Wir haben jetzt 1400 Windräder, die sind im Genehmigungsverfahren. Also da haben Projektierer gesagt, die wollen wir bauen, ja. Wir haben die Genehmigung reduziert, also die Dauer des Verfahrens von über 40 Monaten auf ein Jahr. Also wir sind richtig schnell geworden. Wir haben die Regionalplanungen gemacht, überall im Land sind Flächen geplant, Vorranggebiete. Bei Solar haben wir unsere Ziele übererfüllt, die letzten Jahre. Wir sehen jetzt aber auch den Einbruch durch die Aussagen auch der Wirtschaftsministerin. Es schafft Verunsicherung. Also wir sehen schon deutlich, ihr könnt es gucken, wir haben ein Dashboard Solar-PV und ein Dashboard Windenergie. Da kann man genau gucken, wie sich die Zahlen auch in Landkreisen entwickeln. Also wir haben gesehen, es gibt schon ein bisschen einen Downer jetzt inzwischen, ja. Und vielleicht noch der dritte Punkt, der interessant ist: Wir sind das Wärmeplanungsland. Baden-Württemberg ist das Land, das als erstes die Wärmeplanung auf den Weg gebracht haben. Wir sind am weitesten von allen. Und dieses sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz stört diesen ganzen Prozess. Also wenn ich unterwegs bin, viele haben geplant, haben die Maßnahmen, die sind auch bereit, das umzusetzen. Natürlich stört jetzt so ein Gebäudemodernisierungsgesetz die ganze Berechnungsgrundlage. Ist ja klar, ne? Man hat ja auch mit anderen Zahlen zum Teil gerechnet. Das heißt, wir haben an vielen Stellen jetzt uns eine super Position erarbeitet in Baden-Württemberg. Und wenn ich euch jetzt die GW-Zahlen und was weiß ich alles vorrechnen würde, mache ich jetzt aber nicht in den 5 Minuten. Also im Sektor Energiewirtschaft können wir die Klimaziele erreichen. Das ist die gute Botschaft eigentlich. In diesem Bereich könnten wir es schaffen. Und ich glaube, jetzt kommt es wirklich noch mal drauf an, ja, dass wir mobilisieren natürlich jetzt hier auch im Land alle auch noch mal dahingehend, dass es eben nur mit starken Grünen auch weitergeht, mit dem Klimaschutz, mit der Energiewende, mit dem, was damit verbunden ist. Gerade jetzt noch mal das Thema Biogas ist eins, was die CDU hier sehr stark spielt. Aber die Zahlen sind eigentlich ziemlich eindeutig. Wir haben 1000 Biogasanlagen in Baden-Württemberg, aber nur 30 würden sich eigentlich eignen, um in eine Biomethanproduktion einzusteigen. Ja, das ist, ne, auch noch mal wichtig so als Zahl und auch was Flächenbedarfe angeht. Also es würden dreimal so viele Flächen gebraucht werden, um überhaupt den Einstiegsbedarf zu decken. Ja, also das würde sich alles nicht rechnen und im Grunde genommen die Gesamtkonzeption torpedieren. Und ich glaube, wir können oder könnten im Land, also wenn wir jetzt das schaffen am Sonntag, ne, das ist jetzt mein Appell an alle, die hier sitzen, die sich noch nicht ganz sicher sind, mit einer grün geführten Landesregierung hat man durchaus Einfluss im Bundesrat, mit einer grünen Landesvertretung in Berlin, mit einem Staatsministerium. Wir haben internationale Partnerschaften mit der Under-2-Coalition, mit Kalifornien und anderen. Also das ist wirklich ein Unterschied. Und deswegen ist es auch mein Appell oder also muss ich ja jetzt heute hier sagen, ne? Nicht mal 48 Stunden vor der Wahl. Das wirklich noch mal zu überdenken, wer noch nicht entschieden ist. Also wir haben viel erreicht, aber es kommt jetzt halt drauf an, ob wir da gemeinsam stehen. Und ich glaube, es gibt auch schwarz geführte Bundesländer, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, die sind durchaus bereit, ja, dann mit Baden-Württemberg auch gemeinsam auch was zu erkämpfen. Aber was die CDU hier in Baden-Württemberg angeht, da ist einfach wirklich ja, Nostalgie statt vorwärtsgewandte Politik in vielerlei Hinsicht. Verbrennermotor könnte ich noch viel dazu sagen, will ich jetzt nicht angesichts der Zeit weiter ausführen. Aber auch da ist nicht mal die Bereitschaft da, diesen sogenannten Kompromiss mitzutragen, den es inzwischen gibt, sondern man will wieder ganz raus aus dieser, also dieses Verbrenner aus, die Flottengrenzwerte ganz abschaffen. Ja, das sagt jetzt hier der Spitzenkandidat. Also es geht wirklich die Rolle rückwärts. So viel mal von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Eindruck gegeben, wo wir gerade stehen. Das Land hat sich wirklich verändert. Es gibt eine große Bereitschaft, aber mit den Rahmenbedingungen im Moment brauchen wir wirklich volle Kraft, um uns gegen Netzpaket, EEG, was auf dem Tisch liegt, oder auch Gebäudemodernisierungsgesetz, müssen wir massiv arbeiten. Und das geht natürlich am besten mit einer grün geführten Landesregierung, weil diese drei haben wirklich schon Potenzial, diese Energiewende jetzt in dieser Dynamik empfindlich zu stören. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Danke.
Ganz perfekt in der Zeit. Vielen Dank dir. Und wir hatten, ich habe dir erwähnt, wir hatten ja vor 3 Wochen das Webinar irgendwie zum Netzpaket. Da wussten wir noch nichts vom EEG und vom Gebäudeenergiegesetz. Und vor 3 Wochen war schon mal jemand dabei und zwar nicht nur jemand, da war eine alte Kollegin. Ich weiß gar nicht, ob ihr parallel mal Ministerin war, Tekla, du und Ursula Hein-Esser. Ich glaube,
Ja, ganz kurz.
ihr habt euch ganz kurz überstritten. Ursula Hein-Esser ist nämlich die ehemalige Umwelt- und Energieministerin aus dem Land
NRW,
NRW
genau.
gewesen. Und die ist heute Bundesvorsitzende oder Vorsitzende des Bundesverbands Erneuerbare Energien und war bei uns auch im Webinar und hat da auch sehr durchaus kritisch über das Netzpaket gesprochen und da viel auch Nachverhandlungsbedarf angemeldet. Und deswegen freue ich mich total, dass heute kurzfristig Christine Falken-Großer auch vom Bundesverband Erneuerbare Energien wieder da ist. Und wie gesagt, wir haben das letzte Mal ganz viel über das Netzpaket gesprochen. Jetzt ist das EEG ja da und auch das Gebäudeenergiegesetz, Gebäudemodernisierungsgesetz. Deswegen sind wir total gespannt, wie dein Verband da jetzt aktuell drauf schaut und auf insgesamt die Lage für erneuerbare Energien angesichts der Pläne der Bundesregierung, die soweit bekannt sind. Viele sind ja auch nur noch Eckpunkte. Liebe Christine, toll, dass du so kurzfristig dazu gekommen bist.
Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ihr uns nochmal eingeladen habt und dass wir da dabei sein können. Ursula Hein-Esser ist tatsächlich gerade im Flugzeug, sonst wäre sie selber gekommen. Sie ist unsere Präsidentin und ich bin seit jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen Hauptgeschäftsführerin neu hier beim BEE. Ich habe vorher in der Bundesregierung gearbeitet, im Wirtschaftsministerium und im Umweltministerium und kenne deshalb ganz gut die Strukturen, mit denen wir hier arbeiten und zum Teil auch gegen die wir hier arbeiten. Und deswegen ist es für mich natürlich auch eine wahnsinnig spannende Sache, auf dieser Seite, jetzt auf Seiten der Wirtschaft, auch für unsere Themen zu kämpfen. Ich will vielleicht 2 Sätze zum BEE sagen. Der BEE ist ein Dachverband. Das heißt, wir sind ein Verband, der die erneuerbaren Verbände zusammenschließt und auch dort eben guckt, was sind die gemeinsamen Interessen, was sind die gemeinsamen Linien, die wir vertreten und auch gegenüber der Politik vertreten können. Es ist ganz wichtig festzustellen, dass wir ja bei aller Heterogenität dann eben trotzdem sehr, sehr viele, auch sehr ähnliche und gemeinsame Interessen haben und insgesamt ja über 400.000 Arbeitsplätze direkt auch in unserer Branche verantworten, nicht ganz zu schweigen von denen, die in verbundenen Branchen sind. Wir haben, man denkt immer sofort an Wind und Sonne natürlich, aber wir haben natürlich auch die Biogaskollegen bei uns, wir haben Wasserkraft, wir haben Geothermie und wir haben auch ganz kleine Verbände bei uns, Holz und Pellet und Speicher. Und viele andere, die sich hier im Verband auch versammeln und auch zusammenschließen und gerade auch jetzt im Moment zusammenschließen in dieser Zeit, die tatsächlich für uns auch wahnsinnig schwierig ist. Was wir im Moment sehen aus unserer Sicht, ist ein wirklich sehr krasser Frontalangriff, der wirklich alle Bereiche betrifft. Wir haben das Netzpaket, wir haben das GMG und wir haben das EEG. Wir haben aber auch noch den Agnes-Prozess bei der Bundesnetzagentur, die wenigstens gesprächsbereit ist, anders als andere im Moment. Und wir haben wirklich in jedem einzelnen dieser Rechtswerke und in jedem einzelnen von den Leaks, die wir jetzt hier vorliegen haben, sehen wir Regelungen, die krass darauf ausgerichtet sind, einfach nur erneuerbare mindestens klein zu halten, wenn nicht sogar auch wirklich runter zu regeln und runter zu drehen und auch die Volumina runter zu drehen. Wir haben festgestellt, und ich gehe gleich nochmal ein bisschen in die Details, aber wir haben festgestellt, tatsächlich auch in dem Dialog mit den Ländern, dass da, und da möchte ich Thekla auch wirklich nochmal ganz explizit unterstützen, dass da eine ganz große Stärke daran liegt, insbesondere natürlich in den grün geführten oder auch in den grün geführten Energieministerien, aber auch in den anderen Ländern, wo wir andere Koalitionen haben. Weil diese Angriffe, die wir jetzt spüren auf die Erneuerbare, das sind wirklich massive Angriffe, nicht nur aufs Klima, sondern wirklich eben auch auf unsere Branche, auf die Arbeitsplätze und auf mögliche Investitionen, die wir auch in dem Bereich erwarten. Und weil das so ein sehr, sehr breiter Angriff ist, der jetzt genau auch parallel erfolgt in alle Richtungen, und weil dieser Angriff eben nicht nur das Klima betrifft, sondern eben auch die Wirtschaft und die Verbraucher, wenn wir jetzt über GMG nachdenken und über die Mieter, ist es aus unserer Sicht also absolut Wahnsinn, dass das überhaupt so stattfinden kann, wie es jetzt stattfindet. Und auch in unserer Überzeugung, dass wir jetzt in allen Bereichen auch mobilisieren müssen, um zu schauen, dass wir hier deutlich machen, so geht es nicht. Wir haben in der Problembeschreibung durchaus Linien, die wir alle teilen. Ja? Also die Komplexität, die wir im Moment im Netz haben und die Problematik, die wir im Moment im Netz haben, diese Art von Problembeschreibung, die teilen wir. Wir wissen natürlich auch, dass wir beim EEG Handlungsnotwendigkeiten haben, alleine dadurch, dass es ausläuft, aber auch dadurch, dass man es natürlich optimaler gestalten kann. Und wir sehen auch eine ganz große Chance darin, dass jetzt alles parallel und gleichzeitig passiert, weil wenn man das jetzt richtig aufstellt, mit diesen ganzen Elementen von Agnes über Netzpaket bis EEG bis GMG, dass wir natürlich auch eine Riesenchance haben, das jetzt ganz systematisch und konsistent aufzustellen und einen Rahmen zu schaffen, der sowohl für die Unternehmen, aber auch eben fürs Klima und für die Verbraucher eine sehr langfristige Perspektive hat hin zu 100% Erneuerbare. Das kann jetzt der Pfad sein und den können wir jetzt einmal auch festlegen. Das wäre so einfach. Normalerweise wäre das alles ganz einfach, weil wir uns auch alle im Prinzip einig sind beim Ziel. Wir wollen ein einfacheres System haben, wir wollen ein kostengünstiges System haben, wir wollen ein System haben, das Arbeitsplätze schafft, das das Klima schützt. Die Ziele sind so klar und auch die Handlungsnotwendigkeiten sind so klar und wir sind einfach nur völlig baff, wie man mit den Entwürfen, die jetzt auf dem Tisch liegen, das so schlecht angehen kann. Aber es ist ja noch nicht alles am Ende. Wir haben jetzt nur Leaks auf dem Tisch. Es ist jetzt wirklich die Frage von, wie stark können wir es schaffen, zu mobilisieren und auch nochmal deutlich zu machen, was diese Art von Vorschlägen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, bedeuten für uns alle, für die Branche, für die Verbraucher und wie man es aber auch besser machen kann. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Satz am Ende oder auch in der Diskussion, wo wir darüber nachdenken können, Kommunikationsstrategie. Welche Rollen und genau wie Sven auch am Anfang schon gesagt hat, die Frage, wie können wir auch die verschiedenen Gruppen adressieren, dass wir auch wirklich in die Wirtschaft rein mobilisieren, das halten wir natürlich für besonders wichtig und da sehen wir auch wirklich unsere Rolle und unsere Verantwortung als Verband und als Dachverband. Vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Themen. Also Netzpaket ist schon genannt, dazu hattet ihr schon eine Runde. Hier haben wir natürlich vor allem die Problematik, dass diese verschleppte Optimierung und überhaupt Ausbau und Verstärkung des Netzes, die lange, lange hätte stattfinden müssen, dass die nicht stattgefunden hat und dass das jetzt auf dem Rücken auch der erneuerbaren Erzeuger und letztlich natürlich auch auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen werden soll. Das Redispatch-Problem ist natürlich vorhanden, aber der Redispatch-Vorbehalt, der dort jetzt reinformuliert wurde, der führt natürlich überhaupt nicht dazu, dass das Redispatch-Volumen in dem Sinne sinkt, wie wir es eigentlich haben wollen, nämlich durch Flexibilität und durch Digitalisierung im Netz und durch Standardisierung im Netz, sondern einfach nur dadurch, dass erneuerbaren Aufbau und Ausbau abgeriegelt wird und dass wir Kapazitäten, die wir haben, auch einfach überhaupt nicht nutzen können, obwohl die dann da sind. Also da haben wir wirklich ganz andere Vorstellungen davon, wie man das lösen kann. Die haben wir auch zusammengestellt. Da gibt es bei uns auf der Homepage eine ganze Themenseite dazu, wo wir die Vorschläge auch kommunizieren und wo wir die auch rantragen an die Ministerien, damit das berücksichtigt werden kann. Weil Ulla dazu letztes Mal, Ulla Hein-Esser dazu letztes Mal schon gesprochen hat bei euch, will ich das jetzt hier kurz halten. Dann haben wir das EEG. Das ist natürlich für uns der größte Bauchschmerz, weil es natürlich auch das wichtigste Gesetz ist für uns, was jetzt kommt. Und weil der Leak, den wir gesehen haben aus dem Januar, und als er geleakt wurde, war er ja schon einen halben, dreiviertel Monat alt, uns jetzt auch so völlig im Wagen lässt, wo wir da hingehen und in welche Richtung das gehen soll. Der Zeitplan ist super ambitioniert. Ihr wisst, es muss bis zum Sommer muss das im Kabinett sein und durchs Parlament sein, damit wir dann eben die Beihilfe rechtliche Prüfungen und Genehmigungen anstreben können im zweiten Halbjahr. Normalerweise sagt man 6 Monate. Jetzt wissen die Profis, dass man da auch so ein bisschen was ziehen kann und man kann vorher schon mal mit der Kommission reden. Und also vielleicht wird es auch noch was, wenn man im September erst anfängt, mit der Beihilfe zu reden. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr unsicher und das wird für die Branche noch sehr, sehr schwierig werden, wenn wir da nicht zügig jetzt mal ins Reden kommen und auch in den konstruktiven Austausch kommen, wie man es eigentlich machen kann. Es ist ein riesengroßes Gesetz mit hunderten einzelnen Regelungen, die wir dort besprechen müssen und die man auch regeln muss. Und deswegen ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir da einen vernünftigen Entwurf kriegen und auch einen vernünftigen Konsultationsprozess. Wir haben hier keine Zustimmungspflicht der Länder. Wir halten das für absolut essentiell, dass die Länder sich dort trotzdem einbringen. Wir sind mit allen im Gespräch. Ich war neulich in Thüringen. Das war eine sehr ernüchterndes Erlebnis. Heute war Mona Neubauer bei uns hier im Haus der Erneuerbaren. Dort haben wir Gespräche geführt. Wir hoffen wirklich sehr auf die Unterstützung dort aus den Ländern, weil die es eben auch nochmal sehr, sehr plastisch deutlich machen kann, was die Sachen bedeuten. PV-Aufdachanlagen war jetzt wirklich in der Presse genug. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr erzählen, was das für uns bedeutet. Der Kollege Körning, der hier den BSW Solarverband vertritt, der spricht hier von 70.000 Arbeitsplätzen, die hier auf dem Spiel stehen. Wir haben natürlich das eine, einerseits einfach nur die PV-Anlagen, die dann auch den Einstieg nicht mehr sind, nicht mehr bieten können in die Erneuerbaren. Für uns ist das auch wirklich ein krasser Angriff auf die ganze Akzeptanzdebatte, die wir haben und auch auf die Hoffnung, die wir damit verbinden, dass wenn einzelnen Personen die Möglichkeit gegeben wird, Ownership zu entwickeln, dass man dort keinen Einstieg mehr hat und dass man dort auch die ganze Akzeptanz für die Erneuerbaren und für die Energiewende drastisch runterregelt. Zum Glück gibt es schon sehr viele Fans. Also insofern kann man da auch wirklich mit großen Fragezeichen und einem großen Widerstand rechnen, wenn das so reinkommt. Ganz aus Versehen ist damit auch die Wasserkraft abgeregelt worden, die ganzen kleinen Wasserkraftanlagen. Das war wahrscheinlich nicht intendiert, so wie es im Gesetz steht. Bayern ist komplett up in arms wegen ihrer Wasserkraftanlagen und auch das ist für uns natürlich ein absolutes No-Go. Es gibt ein paar Elemente im EEG-Entwurf, die für uns ganz sinnvoll klingen. Diese produktionsabhängigen CFDs mit Marktwertkorridor ist was, womit wir uns anfreunden könnten, wenn es vernünftig ausgestaltet ist. Aber da fehlen uns natürlich die Details, um das vernünftig zu bewerten. Letzter Punkt vielleicht einfach nur GMG, Grüngasquote, Biotreppe, alles ganz interessante Ideen, allerdings nicht im Wärmebereich. Also wir wollen natürlich Biogas unterstützen und wir finden auch, dass gerade die Stärke der Unterschiedlichkeit der Erneuerbaren auch auf jeden Fall ausgenutzt werden soll. Wir brauchen sie alle und wir brauchen sie auch alle in Maßstäben. Aber ein Schwenk von grünem Gas und von grünen Gasen raus aus dem Strombereich hin in den Heizungsbereich halten wir für absolut unsinnig, zumal die Signale, die dort gesendet werden, an den Verbraucher weiter nutzen von Gasheizung. Und das wird schon irgendwie werden, weil die Bundesregierung wird sich kümmern, dass meine Gase CO2-frei sind. Das ist natürlich das absolut falsche Signal. Insofern auch da sind wir wild entschlossen, komplett dagegen zu halten und das nicht zu unterstützen. Und hier auch wirklich klar zu sagen, das Signal muss völlig klar sein. Wärmepumpe ist das Element, was wir in den Haushalten sehen wollen. In aller Regel die Aufgabe von 65% Ziel. Don't get me started. Das ist wirklich ein riesengroßer Mist und aus unserer Sicht auch nicht kompatibel mit EU-Recht, wo ja auch eine Mindestquote für Erneuerbare vorgeschrieben ist. Ich lasse es mal hierbei. Wir haben noch viele Elemente für die Diskussion. Vielen Dank.
Danke dir vielmals. Nein, das war ja ganz wunderbar, dass du das auch so breit aufgefächert hast, weil ich glaube, es macht ja auch, das hat so richtig bildlich gemacht, was Thekla auch gesagt hat, dass es wirklich dieser Angriff aus so vielen verschiedenen Ecken mit riesigen Gesetzespaketen ist. Also das ist ja auch so, auch hat ja auch was mit Strategie zu tun, wenn man natürlich dann auch mit Paketen da mit 400, 500 Seiten, die na erstmal ja nicht mal im ersten Moment alle so einfach prüfen können. Und das macht das auch für die Bevölkerung ja total schwierig nachzuvollziehen, was passiert dann da, ja, und aber auch die Kritik war ja auch sehr klar und deswegen wundert es ja kaum, dass, ich weiß gar nicht, Sven, wo die Zahl jetzt steht von eurem Wirtschaftsappell, dass da so viele Unternehmen auch drunter gehen, weil diese Opposition, die man da spürt und die du auch beschrieben hast, die spürt man wirklich auch in der Wirtschaft und wenn wir gleich Sven sagt da nachher nochmal was dazu, was da auch für Unternehmen so mit dabei sind. So, dann wollen wir jetzt aber weitergehen, weil wir hatten ja in der Tat vor 3 Wochen haben wir auch schon war auch schon dieses Moment bei dem Netzpaket. Jetzt ist es ja quasi noch mal stärker geworden, wo wir dann drüber gesprochen haben. So, jetzt ist eigentlich ein Moment, wo auch wo Mobilisierung stattfindet, wo ganz viel passiert, wo sich in der Bewegung auch wieder was bewegt. Und deswegen bin ich in der Bewegung was bewegt. Irgendwann, meine Sprache ist heute wunderbar. Deswegen habe ich auch Luisa Neubauer eingeladen, weil Luisa kann das sprachlich sowieso viel schöner sagen als ich von Fridays for Future. Kennt sie alle und Christoph Bortz, ich stelle euch einfach mal zusammen vom Campact, weil ich sitze euch jetzt hier einfach so ein bisschen zusammen hin, so als die Zivilgesellschaft, die Klimabewegung gemeinsam, die ja unglaublich viele Menschen auf die Straße bringen können, mal alleine, mal gemeinsam. Und es gab ja letzte Woche schon Aktionen. Campact hat dieses, wenn ihr das Bild kennt, dieses Rotorblatt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gemacht. Diese Aktion vor, ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen, glaube ich, her. Fridays hatte aufgerufen, dann auch direkt in der Woche danach zu Aktionen und genau, ich bin total gespannt, wie ihr drauf guckt, wie ihr auch die nächsten Aktionen plant und vielleicht auch, wie das auch in einer Kampagne in der Zivilgesellschaft jetzt in Verbindung gebracht mit dem, was Adam am Anfang gesagt hat, also dass wir in einer komplett neuen Lage sind, auch mit den Abhängigkeiten, was natürlich auch in so einer Kampagnenkommunikation und in einer Mobilisierung auch nochmal einen Unterschied macht. Da bin ich total gespannt zu hören, was ihr daraus zieht. Boah, das war eine lange Anmoderation, aber ihr seid ja auch zu zweit. Von daher, Luisa, let's go.
Soll ich anfangen, Christoph? Was denkst du oder fängst du an? Ich? Okay. Also genau, vielleicht einmal von vorne angefangen. Was wir sehen und so ist auch unsere Herangehensweise in der Bewegung wirklich, wir stehen vor einem kalkulierten und hochgradig strategisch und lange geplanten Versuch, 40 Jahre Energiewendebemühungen rückabzuwickeln. Und da muss man wirklich sich besinnen. Es geht wirklich zurück auf die Ursprünge der deutschen Energiewende-Pioniere. Das war lange vor meiner Zeit, lange vor der Zeit von Fridays for Future. Wir denken da an unsere Eltern und Großeltern, die so schon weit in den 90ern angefangen haben zu zeigen, so könnte es gehen. Und das ist so ein bisschen einerseits das Erbe, was wir gerade verteidigen wollen und aber auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Beweis, es geht. Und vielleicht, ich glaube, viele, die hier gerade zuhören, die werden das ganz anders erinnern, als ich das überhaupt könnte, wie das war, als alle gesagt haben, Erneuerbare, das geht nicht und das ist doch alles Hokuspokus und das ist doch nicht belastbar. Und da gab es Menschen, die damals gesagt haben, nee, wir machen das, weil wir wissen, wir müssen raus. Wir müssen raus aus Atom, wir müssen raus aus fossilen Abhängigkeiten, wir müssen Umwelt und Klima schützen und wir machen das jetzt. Und wir lassen uns nicht von fossilen Konzernen oder fossiler Politik hier einreden, dass die Technologie, die uns alle so viel freier und gesünder und sagen demokratischer werden lassen könnte, dass das irgendwie nicht geht. Und das wurde schon einmal erkämpft gegen unglaublich viele Widerstände. Und das heißt, auf der einen Seite gucken wir als Bewegung gerade ganz doll auf diese Zeit und überlegen, wie war das möglich? Wie konnte so ein Spirit entfacht werden? Das ist, was uns total inspiriert, wo wir uns auch sehr freuen, jetzt zum Beispiel bei unserer letzten Demo wirklich über die Generationen weg zu sagen, ey, wir tun uns hier zusammen. Geht um uns junge Leute, die in 40 Jahren erneuerbare Energien überall sehen wollen. Und es geht um die Leute, die vor 40 Jahren gesagt haben, ey, wir kämpfen jetzt dafür und wir machen das möglich. Das ist die eine Seite der Geschichte. Und die andere Seite der Geschichte ist, und das ist ganz entscheidend, sich zu erinnern, was schon mal passiert ist vor 15 Jahren in Deutschland, als unter anderem von Beteiligten ganz ähnlichen Akteuren. Katharina Reiche war schon mal damals am Start. Deutschland als Weltmarktführer in zum Beispiel Solartechnik, rückabgewickelt wurde. Man hat gesehen, wie mächtig es sein kann, wenn man sich zusammentut, in einem fossil durchtränkten Mindset, in einer Rückwärtsideologie, in einem oh, wie schön ist die Kohlekraft Moment, um das Beste, was die Physik uns zu bieten hat, das Nachhaltigste, was es an der Energieversorgung gibt, das Zukunftsgewandteste, was wir uns an Energieinfrastruktur aufbauen können, um das sukzessiv rückgängig zu machen. Das sind die beiden Geschichten, auf die wir gerade gucken. Also die großen Pionierleistungen vor 40 Jahren, der große fossile Angriff vor 15 Jahren. Und das ist die Energie, die wir jetzt kanalisieren. Für uns sind jetzt drei Schritte ganz, ganz wichtig. Das eine ist, klar zu machen, wo wir stehen. Wir haben es gerade Gott sei Dank ja von vielen Seiten gehört, von Christine, von Tekla und davor ja natürlich auch von Adam. Es ist ganz wichtig zu beschreiben und auch zu erklären für eine Öffentlichkeit, was ist da gerade los. Und das machen wir natürlich als Bewegung, das machen Gott sei Dank die Verbände, das hören wir aus der Politik, aber dafür braucht es auch Menschen und hier sind bestimmt ganz viele Leute im Raum, die das Gespräch suchen, die erklären, was da los ist. Weil es ist eben nicht ein weiteres Gesetzgebungsverfahren, wo vielleicht sich mal ein bisschen die CDU durchsetzt, sondern man hat letztendlich die letzten 9 Monate vorbereitet, jetzt loszuziehen und mit großen Gesetzesvorhaben hier die Energiewende wirklich uns, Stichwort Einspeisevorrang, Stichwort EEG, da richtig viel kaputt zu machen. Das heißt, das Erste ist wirklich klar zu machen, worum geht es hier. Es ist nicht ein bisschen mehr CDU, wie kann ja nicht so schaden, sondern es könnte gerade wirklich ein absoluter, ja, ein Genickbruch sein für einen Teil der Energiewende. Wir haben Glück, weil wir haben vorgearbeitet in den letzten Jahren. Wir haben in den letzten 6, 7 Jahren wirklich so viel möglich gemacht in diesem Land. Die Windräder stehen, Solaranlagen sind da, PV ist da, aber es geht eben wahnsinnig schnell, Stichwort 2013, da ganz, ganz viel in Straucheln zu bringen. Das hat auch finanzielle Fragen, ne? Wenn die Banken keine Investitionssicherheit haben, dann werden sie jetzt nicht groß investieren, dann werden die Windräder eben nicht aufgestellt. Dafür braucht es eine Planungssicherheit. Man sieht ganz schnell, wie es eine Standortfrage wird. Also man möchte irgendwie erneuerbare Industrien dann doch wieder ein bisschen haben, aber die wird es nicht geben, wenn es hier überhaupt gar keinen Business Case mehr gibt. Es geht in die kommunale Wärmewarnung, das Planung, das sind Jahrzehnteprojekte. Wenn die da jetzt nicht wissen, wie es geht, dann verrücken sich ne, Zeiträume. Und man darf nicht vergessen, die Bundesregierung wirkt gerade indirekt zumindest für den Einbau neuer Gasheizung. Die halten ja aber 3 Jahrzehnte. In 2 Jahrzehnten müssen wir eigentlich klimaneutral werden in Deutschland. Also da, das heißt, wir haben keinen Puffer mehr. Es gibt jetzt nicht noch ein Jahr, was wir vielleicht ein bisschen verschieben können. Und wie gesagt, wir reden von großen Planungszeiträumen, die wir gerade brauchen. Deswegen ist jetzt Crunchtime. Deswegen ist dieser große erste Schritt, die Problematisierung klar zu machen. Worum geht es hier? Was steht auf dem Spiel? Und wenn ich vielleicht noch einen Takt weiter drehen darf, das klingt auch oft so nerdig. Und kann auch Leute verstehen, die denken, ja Gott, Energiepolitik. Das ist jetzt ja auch irgendwie was für die Profis, für die Spezies. Brauche ich doch nicht. Wenn man sich einmal weiter überlegt, was ist die Konsequenz von einer fehlenden Energiewende, dann sind das Abhängigkeiten von verlässlichen Partnern wie Donald Trump. Dann sind das Abhängigkeiten von Autokraten in unserer Gasversorgung. Da haben wir vor 4 Jahren die denkbar schlechteste Erfahrung gemacht. Sollten wir eigentlich nicht wieder machen? Und es stellen sich ganz, ganz schnell verfassungsrechtliche Fragen, denn eigentlich sieht ja unsere Verfassung vor, Gott sei Dank, das haben wir eingeklagt, dass wir Klimaschutz kriegen. Und das geht eben nicht mit so einer Verschlechterung. Das heißt, wir haben geopolitische Abhängigkeiten, absolutes Reingrätschen in, sagen wir, eine denkbar instabile geopolitisch fossile Gesamtlage, plus großartige juristische Unklarheiten, plus die ganzen Klima- und Umweltfolgen und soziale Verwerfung, war ja gerade absehbar durch fossilen Preisanstieg, gerade zum Beispiel Mieterinnen und Mieter zusätzlich belastet werden. Diese Kombination aus geopolitischer Verunsicherung, rechtliche Krisen und soziale Verwerfung ist übrigens das, was zum Beispiel rechtsradikale Parteien lieben. Also es wäre zu sagen, man produziert an allen anderen Enden gerade Zusatzkrisen, die wir uns nicht leisten können, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass es da ne, demokratisch auch große Fragen gibt. Das heißt, es geht hier wirklich nicht nur um eine Energiefrage, es geht hier ganz grundsätzlich um eine Demokratiefrage, um eine Freiheitsfrage, um eine Frage von gesellschaftlicher Relevanz. Deswegen aufmerksam machen, wo es geht. Das Zweite ist, wir mobilisieren natürlich im Kleinen und im Großen. Wir haben letzten Dienstag angefangen. Wir bereiten große Aktionstage im April vor. Da wird Christoph noch mehr zu sagen. Wir ermutigen wirklich Menschen zu sagen, wir müssen auf die Straße gehen, der Druck muss sichtbar sein. Wir müssen dafür sorgen, dass das ein Riesenproblem für die SPD wird. Ich finde Carsten Schneider, unseren Umweltminister, ultra sympathisch. Der Kollege muss jetzt aber liefern und seine Kollegen in der SPD, die müssen mitliefern, um da die Sachen, die wir verhindern können, ne, zumindest abzumildern. Und die dritte große Säule, und das ist ganz entscheidend, und deswegen bin ich so dankbar, dass hier auch der BEE heute zum Beispiel im Call dabei ist. Die dritte große Säule ist natürlich die Wirtschaft. Weil es geht ja auch wirklich um eine Ökonomie, es geht hier um Industriefragen, es geht um Standortfragen. Und während wir auf der Straße diejenigen sind, die eine Öffentlichkeit mobilisieren können und die gerade die SPD ganz doll auch nochmal beeinflussen kann und natürlich auch gerade auf kommunaler Ebene in die Wahlkreise hinein natürlich auch Unionler gut erreichen kann, kein CDU-Abgeordneter, egal wie tief die in der fossilen Brühe drin stecken, möchte den eigenen Leuten im Wahlkreis erklären, warum die Mietkosten explodieren und die Subventionen für die PV-Anlagen auf dem Dach nicht mehr kommen. Aber gerade um die Union zu erreichen, ist es so entscheidend, dass sich die Verbände zusammentun, dass halt Energie kanalisiert wird. Und deswegen wirklich der große Appell aus einer Arbeitsplatzperspektive, aus einer Gewerkschaftsperspektive, aus einer Industrieperspektive, gerade in Richtung Union zu sagen, das, was gerade passiert, ist der Anfang von einem Skandal, den wir uns nicht leisten können, einer Energiekrise, die wir uns ins Haus holen und einer, sagen, nicht finanzierbaren, nicht rechtfertigen und potenziell verfassungswidrigen Rückwärtspolitik. Und dagegen gehen wir jetzt gemeinsam vor. So viel an der Stelle. Und ich freue mich, euch alle auf der Straße zu sehen, natürlich.
Unbedingt. Danke dir vielmals. Und dann mache ich hier direkt einfach Christoph jetzt groß. Christoph als Gründer und Geschäftsführer von Campact. Und du wurdest ja schon anmoderiert von Luisa. Das heißt, du kannst auch direkt loslegen.
Ja, schön, danke. Ja, und ich glaube auch, also da, um auch bei Luisa anzudürfen, es liegt gerade Bewegung in der Luft. So, und ganz viele Menschen aus den ganz verschiedenen Generationen, die für die Energiewende gekämpft haben, die damals in den 70ern in Wühl dabei waren, die in 80ern in Brockdorf, Gorleben und Wackersdorf dabei waren, die in 90er beim Castor waren, im Wendland, dann die ganze Generation, die dann rund um den Kohleausstieg entstanden ist, um Ende Gelände und den Hambacher Wald, die Menschen aus den Hochzeiten der Klimabewegung, wenn die sich jetzt alle zusammenschließen mit denen, die aus der Wirtschaft betroffen sind, die überall, ja, da, wo auch regional Wertschöpfung mit Erneuerbaren entsteht, betroffen sind, dann kann das wirklich ein neues Momentum schaffen. Und dann können wir vielleicht sogar eine Breite in der Ökologiebewegung hinbekommen, wie wir das so noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, dieses Momentum gilt es jetzt zu heben. Und ich habe den Eindruck, dieser Krieg ist furchtbar. Die Folgen für die Menschen im Nahen Osten sind brutal. Und das, was da alles noch auf uns zukommen kann, wie das weiter eskalieren kann, wo eigentlich auch kaum eine Exit-Option zu sehen ist, das ist alles sehr, sehr dramatisch. Und trotzdem ist da natürlich auch eine Chance drin, nämlich die Chance, dass bei vielen Menschen jetzt erst recht nochmal ankommt, wie dringend es eigentlich nötig ist, auf erneuerbare Energien zu setzen und wie wahnsinnig es ist, hier den Rückwärtsgang einzuschalten, wie das die Bundesregierung oder nicht die Bundesregierung, sondern Teile der Union und Jens Spahn und Katharina Reiche wollen. Und dass das wirklich noch mal mehr Menschen jetzt auch erreicht, um sich zu engagieren. Ich glaube, wir müssen eigentlich so kommunikativ so vier zentrale Punkte, wo wir sozusagen die Erneuerbaren auch darstellen können als die Antworten auf große Herausforderungen der Zeit. So, und der erste Punkt der Kommunikation ist, glaube ich, ganz klar, dieses Erneuerbare machen uns unabhängig. Erneuerbare führen dazu, dass wir nicht mehr so erpressbar sind. Also Stichwort Ukraine-Angriffskrieg, also Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland, die Grönlandkrise jetzt, der Krieg am Golf, wo wir gesehen haben, wie massiv diese Abhängigkeit ist und was, glaube ich, bei sehr vielen Leuten gerade resoniert. Wir wollen nicht erpressbar sein, wir wollen unabhängiger werden. Und wie kann es sein, dass eine Regierung da wieder die Dinge zurückdreht? Dann als zweites, Erneuerbare machen uns resilient gegen diese Preissprünge, wie wir sie gerade überall in den Tankstellen sehen und wie sie Bild-Zeitungsschlagzeilen gerade auch dominieren und resilient auch gegen unerwartete Sprünge bei den Heizkosten. So, also das, ich glaube, das ist auch was, wo wir viele Leute abholen. Dann natürlich als drittes Argument dieser gigantische Jobmotor, der dadurch entsteht, diese Dezentralisierung der Energieversorgung und ja, dass das eigentlich eine Basis vom Mittelstand ist. Also
Herr Krawalka hat das ja gerade sehr schön aus Baden-Württemberg nochmal gesagt, wie das überall dort in der Fläche angekommen ist. Und dass doch eine Partei wie die Union, die eigentlich diese Menschen genau erreicht oder wo das Kernwählerschaften sind, das doch jetzt nicht abschaffen kann oder zurücktreten kann. Und klar, wir müssen auch weiter die Klimafrage stellen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und ich fand das auch ja, ermutigend zu sehen, wie bei der ganzen medialen Rezeption des Gebäude-Energiegesetzes oder Modernisierungsgesetzes, wie es jetzt heißt, ganz viel auch Journalistinnen gesagt haben, ja, damit können wir nicht mehr die Klimaziele erreichen. Und dass diese Notwendigkeit, Sektorkopplung, die Notwendigkeit der Elektrifizierung und für den Klimaschutz ist das so essentiell, dass sie alle Bereiche auf Erneuerbare jetzt umstellen, alle Sektoren. Das ist, glaube ich, so das vierte Argument, was wir sehr intensiv jetzt fahren müssen. Und ich glaube, die Forderung, die wir jetzt an die Regierung stellen, die muss sehr grundsätzlich sein. Es geht jetzt nicht darum, an ein paar Stellen was zu ändern, was ja häufig auch die Rolle von Bewegungen sein kann, dass man sagt, ja, wir leben in der Demokratie und da muss man um Dinge ringen, sondern ich glaube, hier muss sehr klar nochmal formuliert werden, das, was da an Paketen durchgestochen wurde oder vorgelegt wurde oder beim GMG auch schon geeinigt wurde, das muss so vom Tisch nach gerade dieser Situation, wie wir es jetzt im Nahen Osten erleben. Und das heißt aber gleichzeitig auch, wir sind nicht die Verteidiger des Status quo. Also gleichzeitig auch anzuerkennen, es müssen sich Dinge ändern, gerade auch was das Zusammenspiel des Ausbaus der Netze und der Erneuerbaren anbelangt. Also wir müssen auch die sein, die jetzt Dinge fordern, aber nochmal neu beginnen, Neustart. Ich glaube, das ist sehr, sehr zentral. Und dann zu sagen, ja, wir müssen die Verteilnetzbetreiber mehr in die Pflicht nehmen beim Netzaufbau. Wir müssen viel mehr auf Speicher setzen. Wir müssen auf Digitalisierung gehen. Wir müssen das Gute günstiger machen. Ja, niedrige Stromsteuer, Wärmepumpen, Strompreis. Wir sehen einen immensen Beschleunigungsbedarf, wenn wir wirklich erneuerbare Energien für alle Sektoren erzeugen wollen. Also daraus zu sagen, ja, wir wollen auch Änderungen, aber welche, die nach vorne gehen und die dem gerecht werden, was wir gerade ge geopolitisch und weltpolitisch sehen. Glaube, es braucht eine klare Benennung, wer dafür verantwortlich ist. Katharina Reiche und Jens Spahn, das sind eben auch die unpopulärsten Politiker der Koalition. Das spielt uns ein Stück weit in die Hände und nur so eine Personifizierung ist wichtig. Ja, und wir müssen echt nochmal schauen, wie gehen wir strategisch vor? Und ich glaube, Bewegungen waren immer dann erfolgreich, wenn sie es geschafft haben, auch in Kernwählerschaften der Regierungsparteien vorzudringen. Also ich denke zurück an die Auseinandersetzung um Gentechnik. Das war Ende der Nullerjahre und wir hatten damals Ilse Aigner als Landwirtschaftsministerin, die Gen-Mais-Mohn 810 verboten hat und das Gentechnikgesetz durchgebracht hat. Völlig gegen die Programmatik der Partei. Aber das Thema hatte Menschen aus der Kernwählerschaft der Union mobilisiert, nämlich Bäuerinnen und Bauern. Besonders in Bayern, also im Kernland der CSU. Und genau das brauchen wir jetzt eigentlich wieder, dass Bewegungen auf die Straße gehen und dass wir eben Menschen mobilisieren, Kernwählerschaften der SPD, denen ist das ja völlig um die Ohren geflogen beim GMG, dass die Mieterinnen nicht mitgedacht wurden und müssen das jetzt mühsam nachverhandeln. Also eine Kernwählerschaft und Kernwählerschaft der Union und das ist der Mittelstand und das sind viele Menschen aus Handwerksbetrieben, das sind viele Menschen aus der Industrie, aus den ganzen Projektieren und so weiter. Und wenn wir da jetzt Bündnisse klug herstellen, dann haben wir wirklich Möglichkeiten, glaube ich, das Ganze noch zurückzudrehen. Was brauchst du? Luisa hatte eben schon drei Punkte erwähnt. Ich mag auch drei, die so in die ähnliche Richtung gehen, erwähnen. Ich würde sagen, zum Ersten, wir müssen raus auf die Straße. Es braucht die fachliche Kritik, gerade auch die Wirtschaftsverbände und auch so ein Brief, wie ihr als Grüne das heute rausgegeben habt, ist total wertvoll. Und es braucht aber genau auch diesen Protest auf der Straße. Wir anvisieren gerade den 18. April, so 2 Wochen nach Ostern, und dazu sagen, ja, wir gehen in große Städte und wir gehen natürlich nach Berlin. Da sind 4, 5 Städte bundesweit. Und machen das stark als Personenbündnis mal. Also, dass wir wirklich zeigen, ja, das ist die Breite, die da steht für die Energiewende. Menschen aus den ganz verschiedenen Generationen, Luisa hat es schon eingeführt, und genauso Menschen aus ganz verschiedenen Teilen, Milieus der Gesellschaft, die normalerweise ja, ganz unterschiedliche Positionen vertreten, aber an der Stelle einig sind, diesen Rollback bei den Erneuerbaren, den lassen wir nicht zu.
Und da eben Menschen aus Gewerkschaften dabei zu haben, Schornsteinfeger dabei zu haben, Menschen, die aus den Kirchen, die dort gerade PV-Anlagen installieren, Bäuerinnen, die Agri-PV machen wollen, Menschen aus der Wirtschaft, von den Wärmepumpenherstellern, SMA, Wechselrichter, Solar, also wirklich so eine Breite, die Projektierer zu haben. Und wenn wir das hinbekommen, dass so ein bisschen die Klimabewegung und ganz viele Menschen, Verbraucherinnen, heute die Leute, die hier im Call sind und ganz viele Leute hier aus der Wirtschaft zusammen auf die Straßen gehen, dann kann das, glaube ich, sehr machtvoll werden. Und dann gehen wir genau rein, auch in diese Kernwählerschichten, wo dann die Parteien, die an der Regierung sind, auch verletzlich sind. Dann als zweites, ich glaube, wir müssen den politischen Entscheidungsprozess jetzt immer wieder, wenn was ins Kabinett kommt, was in den Bundestag kommt, erste Lesung, in die Ausschüsse, zweite, dritte Lesung, Bundesrat, dort immer wieder präsent sein. Und dann jedes Mal wieder reinkommen, Huckepack in die mediale Berichterstattung mit Aktionen dort, aber auch, dass Leute aktiv werden. Also ein Appell, wie wir es jetzt haben, mit den 650.000, die gegen Reich unterschrieben haben. Jetzt haben wir nochmal einen aktuelleren gemacht, sind jetzt auch schon innerhalb von 24 Stunden 230.000 Menschen eingestiegen. Das sozusagen im Rücken zu haben, um dann da Aktionen zu machen, mit dem Telefon anzurufen und die Abgeordneten in die Pflicht zu nehmen. Und da bin ich beim dritten Punkt, und das ist regional aktiv werden. Ich glaube, regionale Energiewendebündnisse zu gründen, dafür ist jetzt wieder Zeit. So. Ich erinnere das, Luisa sprach die Zeit von 2013 an. Da gab es überall diese Bündnisse vor Ort, enorme Kompetenz aus kleinen Bürgerenergiegenossenschaften und so weiter. Und da sind, glaube ich, heute viele im Call. Und ich kann nur aufrufen, organisiert euch vor Ort, werdet aktiv und setzt die Politik und setzt vor allem die Abgeordneten vor Ort unter Druck und bildet, ja, habt den Schulterschluss mit den Unternehmen vor Ort, mit Herstellern vor Ort. Und geht zu den Abgeordneten, weil auf eine Personengruppe hört jeder Abgeordnete, sind die eigenen Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis. Ich glaube, das ist total wertvoll. So. Und ein letzter Punkt, ja, ich glaube, diese Wahl am Sonntag wird wirklich ziemlich bedeutend. Wenn das passiert, wo die Umfragen gerade hingehen und Cem Özdemir vorne liegt, dann wird das wahrgenommen, auch als eine Wahl rund um die Energiewende. Bei einem Bundesland, was eben so stark auf Solar gesetzt hat, was so weit vorne liegt bei der Wärmewende, was jetzt auch bei der Windkraft durchstarten will, wenn dann so abgestimmt wird, dann kann das ein Beben in Berlin auslösen, auch gerade was diese ganzen Planungen anbelangt und wirklich auch nochmal dazu führen, dass da Dinge auf Neustart gesetzt werden. Und ich glaube, auch das ist wichtig in unserer Kommunikation, dass wir sagen, ja, da, sowas entscheidet sich in diesen Tagen an der Energiewende und so ein Rollback, wie die Regierung Merz das da gerade plant oder Teile der CDU und CSU und Jens Spahn und Katharina Reichelt, das trifft auf den Widerstand der Menschen, auch an den Wahlurnen. Ich glaube, diese Botschaft, die brauchen wir jetzt und dann gehen wir gestärkt in ein Frühjahr, wo es wieder die große Auseinandersetzung nochmal um die Erneuerbaren ja, zu schlagen ist und wir sind über Generationen erprobt darin und ganz viele sind wieder dabei und das kann eben genau auch zu einer neuen Stärke von Bewegung führen. Danke.
Toll, vielen Dank dir, vielen Dank euch allen. Luisa hat schon geschrieben, Luisa, du musst in 5 Minuten los, das ist alles super. Danke, Adam ist auch schon mittlerweile raus. Wir haben ja gesagt, 36 Stunden Vorlaufzeit, wir haben irgendwie unsere Kalender freigeräumt, deswegen vollkommen verständlich, deswegen lasse ich euch auch alle so ein bisschen länger reden, weil ich ja weiß, wir haben dann vielleicht keine Zeit mehr, dann, dass wir noch alle in die Fragen gehen. Deswegen super, vielen, vielen Dank nochmal. Und jetzt will ich den Letzten noch reden lassen, bevor wir dann in die Fragen gehen. Und der ist nämlich auch sehr wichtig, weil ich meine, wir heißen ja auch Europe Calling und wir reden ganz viel über Deutschland und wir haben ganz kurz mal über die EU-Kommission geredet. Und Michael Bloß ist ja Europaabgeordneter, klimapolitischer Sprecher, Stuttgarter, muss man ja heute auch mal sagen. Eine Frage quasi, du wurdest schon auch von Katrin aus Kiel hier, wurdest du anmoderiert mit, gibt es eine Möglichkeit, wegen der europäischen Netzpolitik die reiche mit der europäischen Netzpolitik die reiche Blockade zu stoppen? Also, Micha, ist Europa die Lösung gegen diesen dreifach, vierfach, wie auch immer, Frontalangriff gegen die Erneuerbaren?
Also Europa ist natürlich immer die Lösung.
Und ich kann ja gleich drauf nochmal eingehen. Ich grüße euch aus Freiburg. Ich war heute Morgen aber auch schon um 5:30 Uhr in Stuttgart vor den Werkstoren und habe dort Brezeln ausgegeben. Also wir sind hier voll am Start. Aber ich möchte erstmal sozusagen auf die europäische Debatte eingehen. Und ich fand es jetzt spannend, wie ihr das auch schon alle zusammengebracht habt. Wir sind wirklich in einer historischen Zeit, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite sehen wir eben diese Angriffe auf die erneuerbaren Energien, auf den Klimaschutz aus den USA, aber eben auch jetzt in Deutschland selbst mit den Angriffen auf den Ausbau von Windkraft durch das Netzpaket, auf die Solar, auf Privathäusern, auf die Wärmepumpe. Und gleichzeitig spitzt sich ja diese Situation wie historisch zu, indem dann dieser schreckliche Krieg im Iran, im Nahen Osten stattfindet und sich diese Frage stellt, in welche Richtung fällt das eigentlich? Wohin geht diese ganze Geschichte? Und auf der europäischen Ebene haben wir natürlich eine Erfahrung gemacht mit solchen Situationen, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Abdrehen von dem russischen Gas war Europa unter einem extremen Druck und diese Gaskrise hat ja extrem viel ausgelöst, nicht nur, also dass die Mieten teurer geworden sind, das Wohnen wurde teurer, die Inflation hat sich verstärkt, aber natürlich auch die Energie wurde teurer. Und in einer ähnlichen Situation sind wir meiner Meinung nach gerade wieder. Ich habe gerade noch einen Artikel von Brügel, einem europäischen Think Tank, durchgelesen, der argumentiert, dass wir bei dieser Krise möglicherweise nicht nur auf 3 Wochen schauen, sondern wahrscheinlich monatelang länger. Und dann wird ja immer gesagt, dass 8% des Gases, was wir als Europa importieren, aus zum Beispiel Katar kommt. Aber es sind eben 20% des Weltmarktes. Und wenn diese 20% fehlen, dann gibt es einen immensen Druck auf die Preise auf dem Weltmarkt. Und wir haben heute schon und gestern schon gesehen, dass quasi solche, also Gas Tankerschiffe, die nach Europa auf dem Weg waren, um dort Gas zu verkaufen, sind umgedreht und sind nach Asien gefahren, weil sie erwarten, dass dort höhere Preise, dass sie dort für höhere Preise verkaufen. Und das heißt also, das schaukelt sich jetzt wieder hoch auf dem Weltmarkt. Wir haben in dieser Woche gesehen, dass die Gaspreise sich um über 100% erhöht haben. Und das kann eben weitergehen. So, und dann haben wir ein großes Problem. Und die Frage ist, in welche Richtung reagieren wir? Das letzte Mal haben wir meiner Meinung nach gut reagiert als die Europäische Union. Wir wollten weg und wir mussten weg von russischem Gas, aber wir haben eben gesagt, wir machen ein großes Gesetzespaket, um den Ausbau der erneuerbaren Energie nochmal stärker zu beschleunigen. Da war Sven auch sehr stark dabei. Dieses Repower, da ging es darum, dass wir gesagt haben, die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, die muss jetzt wirklich radikal gekürzt werden. Nur noch ein Jahr in diesen Genehmigungs- oder in den Beschleunigungsbereichen, 2 Jahre draußen rum. Und es hat ja auch zu wirklich viel geführt. Und es hat dazu geführt, dass wir seit 2022 den Anteil der Erneuerbaren in ganz Europa um 12,5 Prozentpunkte ungefähr erhöht haben, also massiv die Erneuerbaren ausgebaut haben. Wir haben allein dadurch, dass wir die Erneuerbaren ausgebaut haben, in Deutschland 16,4 Milliarden Euro zusätzlich eingespart, weil wir nicht mehr so viel fossiles Gas importieren mussten. Und wir sind eben extrem abhängig von fossilem Gas. Die Europäische Union gibt im Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro für fossiles Gas aus. Und wenn jetzt eben die Preise anziehen, dann wird es noch teurer. Also das hat gut funktioniert damals. Allerdings, das muss man sagen, werden wir beim Ausbau der Erneuerbaren besser. Aber bei der ganzen Frage von Elektrifizierung, also wie viel von der Energie in Europa wird durch Strom bereitgestellt. Im Straßenverkehr machen wir Verbrennerautos oder Elektroautos, im Wärmebereich eben die Gastherme oder die Wärmepumpe. Da ist es wirklich kein gutes Bild. Da hat sich auch seit 2022 nichts verbessert. Und man denkt ja immer, Europa ist super gut, aber ich weiß nicht, ob ihr und sie das wissen. Die Europäische Union ist beim Grad der Elektrifizierung nicht nur weit hinter China,
sondern auch hinter den USA. Auch die USA sind elektrifizierter als die Europäische Union insgesamt. Und in diese Richtung muss es natürlich gehen. Wir müssen die Elektrifizierung, also sozusagen mehr elektrisch betreiben, in Europa nach vorne bringen, um eben diese Abhängigkeiten von den fossilen Energien voranzubringen. Da sind wir gerade nicht gut und deswegen brauchen wir ja auch dieses Netzpaket und den Netzausbau. Und die Debatten, die wir jetzt in Europa haben, die gehen, ich würde mal sagen, in drei Richtungen. Das erste, kann ich gleich diese Frage beantworten. Also es gibt ein großes Netzpaket, was gerade auf den Weg gebracht ist, was ich auch verhandeln darf. Da geht es eben darum, sozusagen schneller die Netze auszubauen, schneller zu genehmigen. Und es ist auch europäische Gesetzgebung, dass zum Beispiel sowas wie die Windkraftanlagen, dass die nicht einfach abgeriegelt werden dürfen, ohne dass sie entschädigt werden. Also wenn man eben, also es gibt erstmal das Recht auf einen Netzanschluss für Windkraftanlagen und der darf nicht einfach willkürlich genommen werden. Und wenn man eben dieses Recht auf Netzanschluss hat, dann hat man auch ein Recht auf Entschädigung. Wenn die Bundesregierung jetzt sagt, in quasi 90% der Fläche in Deutschland, dort wird abgeriegelt ohne Entschädigung, dann ist das willkürlich und dann ist es nicht mit dem europäischen Recht vereinbar. Also von daher ist da die Möglichkeit, dass man auch wirklich mit dem Europarecht sagen kann, so geht es nicht. Frau Reiche, Sie sind ja auch schon bei der Frage von Gaskraftwerken an Europa gescheitert und auch hoffentlich bei der Frage vom Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Abregeln von Windkraft. Da scheitern Sie hoffentlich nochmal. Zwei Debatten sind aber wirklich spannend, die jetzt gerade auf dem Tableau stehen. Denn diese Frage Elektrifizierung ja oder nein, da gibt es den europäischen CO2-Preis, den sogenannten ETS. Und der wird jetzt gerade attackiert. Der wird gerade attackiert von Seiten von Friedrich Merz, der schon gesagt hat, also am besten aussetzen oder extrem abschwächen. Aber zum Beispiel auch Italien, die das für das nächste Treffen am 19. März, wo sich die Staats- und Regierungschefinnen treffen, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und sie sagen, naja, jetzt haben wir so hohe Preise für Gas, jetzt müssen wir eigentlich den CO2-Preis aussetzen. Oder sozusagen ad absurdum führen durch verschiedene Mechanismen. Da ist extrem viel Druck drauf. Und auf der anderen Seite ist extrem viel Druck drauf, was die Art und Weise, wie wir unseren Strommarkt organisieren, anbelangt. Also da ist es ja so, dass gerade die Gaskraftwerke und die erneuerbaren Energien, die verkaufen sozusagen ihren Strom. Und das wird alles zusammengeworfen, das ist auch sinnvoll. Und da gibt es jetzt wieder die Debatte, dass man einen eigenen Markt haben möchte für Gasstrom, wo man dann auch den Gasstrom extrem teuer bezahlt und ihn somit erneut subventioniert. Und auch da gibt es Druck auch von Seiten von Italien zum Beispiel. Und Deutschland jetzt da seine Position gewechselt und dieses System, das Merit-Order-System, unterstützt oder beziehungsweise verteidigt es jetzt nicht mehr. Und wir sind da wirklich vor dieser Richtungsentscheidung, machen wir jetzt weiter mit Elektrifizierung, machen wir jetzt weiter mit den Instrumenten, die dazu führen, dass wir mehr Erneuerbaren bauen, dass wir mehr Wärmepumpen haben, mehr Elektroautos, mehr Netze ausbauen, oder sägen wir die Instrumente, die wir dafür haben, ab, wie zum Beispiel den CO2-Preis oder diesen Strommarkt. Und die deutsche Bundesregierung ist da gerade leider sehr ist auf der Seite von eher Richtung Absägen. Und das ist ein richtig großes Problem, denn eben die große Auseinandersetzung dieser Zeit ist, hat der Adam Tooze heute Morgen gerade eben schon gesagt, Electro State versus Petro State, also sozusagen die Staaten, die elektrifizieren und die Staaten, die weiterhin auf die Fossilen setzen. Die USA ist ganz klar bei den Petro States, China ist ein Electro State und Europa muss es eigentlich auch werden, um unabhängig zu werden. Und die Bundesregierung ist da, glaube ich, eher unentschieden. Und deswegen finde ich, ist diese Wahl am Sonntag auch so wichtig, weil das wird natürlich auch eine Wahl sein, ob man es gut findet, dass man in diesen Zeiten von fossiler Krise die Erneuerbaren abwürgt und diese Elektrifizierung abwürgt, oder ob man sagt, es ist der falsche Weg und der Weg der Grünen, nämlich das ist der Weg der Erneuerbaren, das ist der richtige Weg. Und wenn es eben dann dazu kommt, dass die Grünen in einer Zeit, in der Klimaschutz vielleicht gerade nicht ganz oben auf der Agenda steht, trotzdem eine Wahl gewinnen können, ich glaube, dann ist das ein riesengroßes Zeichen an die Bundesregierung, aber auch an ganz Europa, dass die Leute es nicht wollen, dass man Teil von diesem fossilen Dominanzimperium ist, wie es Adam Tooze beschrieben hat, sondern dass man Eigenständigkeit, dass man Souveränität, dass man Klimaschutz, dass man Unabhängigkeit möchte. Dankeschön.
Super. Vielen, vielen Dank dir. Jetzt haben wir noch gute 20 Minuten für Fragen und ich habe mir also schon mal viele angeguckt. Wir haben 210, 212 Fragen sind es jetzt. Und wirklich, was wirklich interessant ist, unter den Top 10 Fragen kommt fünfmal die Frage, ob man Katharina Reiche oder die Bundesregierung nicht verklagen kann. Also es ist wirklich, also die Frage nach den juristischen Konsequenzen ist wirklich, ist eine der absoluten Top-Fragen und es kommen noch viele mehr. Sven, ich weiß, du hast dazu was schon mal gesagt in anderer Runde. Vielleicht willst du diesen Satz, den du ja so gerne sagst, nochmal sagen. Aber generell, wie schätzt ihr ein? Und wir machen das jetzt einfach so, meldet euch gerne ein oder zwei zu dem Thema und ich gebe dann gleich noch Fragen einmal an alle in die Runde. Ich habe mir noch ein paar für die Einzelnen rausgesucht, aber Sven, vielleicht einmal, wie schätzt du das bezüglich der Klage ein und dass das auch so viel kommt? Und dann genau.
Erstmal bin ich ein Fan von Rechtsdurchsetzung. Michael erinnert sich sicher noch an unsere gemeinsame Zeit im Europäischen Parlament, wenn ich alle immer mit der Durchsetzung europäischen Umweltrechts gequält habe. Und also erstmal grundsätzlich natürlich, Gesetze sollten eingehalten werden. Und es ist gut im Rechtsstaat, dass man das auch durchsetzen kann. Allerdings finde ich, die Frage hat auch was Unpolitisches. Und ich sage das mal so oft, sie passt in eine Zeit, wenn andere Institutionen, Parteien, Regierungen und so weiter unbeliebt sind. Wenn man denkt, die können es eh nicht, dann ruft man nach dem Gericht. Und ich finde diese Frage zu dieser Zeit regelrecht komisch, weil viel schneller als in Christoph Bautz hat das indirekt auch gesagt, viel schneller als jahrelange Gerichtsprozesse zu führen, ist in Baden-Württemberg grün zu wählen. Weil wenn in Baden-Württemberg Cem Özdemir gewinnt, dann wird das in Berlin Folgen haben, weil natürlich Cem ist zwar der bessere Kandidat mit Abstand gegenüber dem Hagelschaden, aber sowas sagt ihr nicht in Bavü, ne? Aber wir in Niedersachsen dürfen sowas sagen. Der Punkt ist, aber es ist eben so, diese ganze Energiepolitik, man merkt das ja an der Reaktion auf ganz verschiedenen Plattformen. Das hat der CDU in Baden-Württemberg geschadet, auch weil sie halt nicht sich irgendwie da distanziert hätte, sondern man hat den Eindruck, die sind da ganz einverstanden, was Merz und Co. Machen. So, insofern. Statt jetzt auf Klagen zu hoffen, würde ich mal lieber alle Freunde in Baden-Württemberg mobilisieren, am Sonntag die richtige Entscheidung zu treffen. So, und jenseits dessen kann man dann natürlich auch mit der Rechtsdurchsetzung kommen. Das aus meiner Sicht, ich habe das ja schon, habe das in der Tat schon mal gesagt, aus meiner Sicht ist insbesondere das mehrere Aspekte davon, und da gibt es ja sehr interessante Gutachten, zum Beispiel Christine von eurem Mitgliedsverband BWE gibt es ein sehr gutes Gutachten zur Rechtswidrigkeit des Redispatch-Vorbehaltes in dem geleakten EEG. Auch bei den Gebäuden muss ich sagen, jeder Klimarückschritt freut nur die deutsche Umwelthilfe, weil dann können die wieder klagen. Also die freuen sich natürlich nicht, also aber die werden natürlich dagegen klagen, weil nach dem Klimaschutzgesetz sind wir massiv in der Zielverfehlung in dem Bereich. Also kann man auch dagegen vermutlich erfolgreich klagen. Und ich bin mir sicher, findige Juristinnen und Juristen werden noch viele andere Möglichkeiten finden. Und Michael Bloss hatte ja darauf hingewiesen, dass es auch Widersprüche mit dem Europarecht gibt. Da geht die Rechtsdurchsetzung über die Europäische Kommission. Da ist es nicht ganz so leicht, direkt zu klagen. Aber auch da gibt es die Chancen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lieber den direkten Weg gehen, gerade wenn es beim Klima wir keine Zeit mehr haben, dann sollte man lieber am Sonntag politisch den Hebel ansetzen und parallel dazu wird die Rechtsdurchsetzung sicher kommen und da arbeiten viele Leute dran. die bessere Juristinnen und Juristen sind als wir hier. Ich weiß nicht, wie viele Juristen im Raum sind. Ich habe Christine noch nie gefragt, was sie studiert hat und so weiter und Thekla. Aber ich wünsche den entsprechenden Leuten viel
Genau.
Erfolg.
Lass mich, genau. Ich mach mal da weiter und will einmal noch ein paar Top-Fragen an Thekla auch geben, die wir hier bekommen haben. Die passen alle so ganz gut zusammen. Eine ist eher so eine prozedurale Frage. Also Katrin hier, dieselbe Katrin aus Kiel, die stellt gute Fragen. Sind EEG, GEG und Netzpaket nur vom Bundestag abzusegnen oder auch vom Bundesrat? Also wie ist die Einflussmöglichkeit da der Länder? Und dann noch eine Frage von Carolina Ortega Guttag von Fiscal Future. Die fragt, wie schätzt ihr die Chancen ein, eine Notlage für gegebenenfalls Preisbremsen und Turboausbau erneuerbarer Energien an der Schuldenbremse vorbeizuerklären, solange die Schuldenregeln nicht weiter reformiert sind, keine Besteuerung von Überreichtum etc. Fragt Carolina. Also die Frage auch, was kann man denn tun jetzt gegen die massiv steigenden Preise, um auch die Leute zu entlasten, wenn ich sie mal so richtig umschreiben darf. Thekla.
Also das EEG ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Bei dem Netzpaket ist auch noch unklar. Also das wird wahrscheinlich dann auch beklagt, weil da Teile drin stecken, die eigentlich der Bundesnetzagentur vorbehalten sind. Also das ist auch nicht sicher im Moment, wie das läuft. Also von daher kann man das jetzt im Moment nicht genau sagen, aber sicher ist auf jeden Fall, dass die Bundesländer bei all diesen Fragen und Prozessen erstmal angehört werden. Ja, also wir legen auch Wert darauf, genug Zeit zu haben. Das wird langsam eng, zum Beispiel mit dem EEG, wenn wir wissen, wir müssen bis Ende des Jahres im Prinzip fertig sein, laut EU-Vorgaben. Also wir behalten uns vor oder wollen natürlich und werden uns einfach auch bei allen diesen Prozessen einbringen. Das ist auch vorgesehen und werden natürlich immer auch das Instrument der Energieministerkonferenz zum Beispiel nutzen und dort auch gemeinsame Beschlüsse herbeiführen. Also da wirklich die Länder zusammenschmieden. Das Gute ist, sogar Bayern will jetzt Windenergie auch ausbauen. Also Hubert Aiwanger ist jetzt auch nicht, bestimmt nicht super beliebt hier in diesem Kreis. Aber auch der hat jetzt im Bundesrat eine Initiative gestartet. Einmal, dass das Volumen der Ausschreibung erhöht wird, ja, weil wir kriegen gerade in Süddeutschland insgesamt keine Zuschläge bei den Ausschreibungen. Das heißt, wir werden am Ende ganz viel genehmigte Windenergieprojekte haben, die aber keinen Zuschlag bekommen, wenn das so weitergeht, ja. Also das ist ein richtig fettes Problem und wir werden da quasi auch über unsere, sage ich jetzt mal, grünen Allianzen hinaus mit anderen Bundesländern Allianzen schmieden und dafür eintreten. Also von daher, ganz egal, ob etwas dann im Bundesrat zustimmungspflichtig ist oder nicht, haben wir doch einige Hebel, wenn wir an den richtigen Stellen sitzen, ja? Also es macht schon echt einen Unterschied, ob du ein grün geführtes Energiewirtschaftsministerium hast oder nicht. Ich habe das an Hessen auch ganz extrem beobachten dürfen, nachdem dort jetzt ja Schwarz-Rot regiert. Also muss ich jetzt leider sagen, die SPD ist ein Totalausfall. Also die haben wirklich nichts bremsen können. Es wurde vieles wirklich abgewickelt. Es war zum Teil echt schockierend, das zu beobachten und zu sehen. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, dass wir da grün geführte Ministerien auch haben. Und sogar, das möchte ich wirklich nochmal hervorheben, dieses Signal in Baden-Württemberg, ja, das ursprünglich mal Stammland der CDU, teilweise auch FDP war, sage ich jetzt mal, wenn dort ein Grüner und dann noch Cem Özdemir Ministerpräsident würde, das wäre historisch, das wäre eine Sensation in vielerlei Hinsicht. Aber das wäre auf jeden Fall auch sehr gut als Message in diesen Zeitgeist des Rückschritts, ja? Weil das würde einfach deutlich machen, dass auch bei uns eine Mehrheit wirklich eigentlich für eine progressive Politik auch steht. Ne? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft in diesen, also weil die CDU Baden-Württemberg gehört ja auch zu diesen Kreisen, die eben sehr, wie soll ich sagen, also die gehören jetzt eben nicht so zum Fanclub von Daniel Günther und so, ne? Sondern eher in den anderen. Merz-Anhänger etc. Und deswegen ist es nochmal so ein wichtiges Signal jetzt am Sonntag. Ja? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also deswegen bin ich da sehr dankbar für alle Äußerungen, die in diese Richtung gehen, weil es ist ja auch immer, wie soll ich sagen, eine Message, eine Botschaft an viele Menschen, die sich ja nicht so intensiv wie wir mit den Themen vielleicht oder im Detail auch auseinandersetzen. Wir brauchen eine andere Stimmung, ja. Wir brauchen ein anderes, ja, wie soll ich sagen, eine positive Nachricht einfach mal jetzt in unsere Richtung, ja, die das unterstützt, was wir gerade alles besprochen haben, dass das, was ja so gut gelaufen ist, auch weitergeht. Ich will vielleicht da noch hinzufügen, bei uns auch, wir sind auch ein Genossenschaftsland übrigens in Baden-Württemberg, sehr viele Genossenschaften, die richtig tolle Sachen auf die Beine stellen und die haben richtigen Hals gegen das Wirtschaftsministerium, ja? Weil Genossenschaft, der Begriff, den hat man von der Wirtschaftsministerin noch gar nie gehört. Bei dem Monitoring, bei den 10-Punkte-Plan und allen Genossenschaften existieren nicht. Ja, die gibt es quasi nicht. Die kommen gar nicht vor. Und auch das ist ein Fund. Also es sind viele Menschen, die da vor Ort wirklich aus unterschiedlichsten Milieus da was vorantreiben, auf die Beine stellen. Die haben wir auch, finde ich. Ja, also die muss man auch mit mobilisieren. Die Frage war ja noch, wie, also ob man als Notlage die Situation definiert, um damit dann die Schuldenbremse beiseite zu schieben oder wie habe ich das? Die Frage habe ich nicht so ganz genau verstanden.
Genau, es war die Frage, ob man jetzt, wenn die Energiepreise wieder massiv steigen, ob man nicht dann auch nochmal eine Notlage erklären könnte, um auch mehr Geld zu haben, um die Abhängigkeit dann auch weiter zu reduzieren.
Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt halt einfach, dass wir nicht noch viel mehr Geld in die falsche Richtung schmeißen. Also das ist ja eigentlich das, ich meine, Deutschland hat 1 Billion Euro aufgenommen. Wo geht das Geld hin? Ja? Also das ist ja das Schlimme im Grunde genommen, dass wir jetzt erleben werden, dass weiter fossile Brennstoffe subventioniert werden. Da kann man sich schon mal sicher sein, ja? Oder das steht ja jetzt zur Debatte. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, oder es wird auf jeden Fall schwierig durchzusetzen, aber wirklich das Geld, was auch schon da ist, in die richtige Richtung jetzt zu lenken. Das muss die Aufgabe sein und wirklich dann auch klimaschädliche Subventionen abbauen. Und ich glaube, noch ein Aspekt, also ich will jetzt nicht zu lang reden, aber die andere Seite argumentiert ja immer, und das hat auch verfangen, wir wollen das ja alles, aber es muss halt kosteneffizienter sein. Das war so das große Thema. Da haben viele gesagt, ja, stimmt, das darf nicht zu teuer sein, aber trotzdem die Ziele erreichen. Und da müssen wir, glaube ich, auch immer wieder sauber und gut argumentieren und aufzeigen, dass die Effizienz auf unserer Seite steht. Ja, und in welchen, also mit welchen Schritten man welche auch Kosten Effizienzen erreicht werden können. Das ist auch nochmal sehr wichtig, glaube ich, um also eine breitere Masse auch in Deutschland zu erreichen. Also wir müssen das wirklich nochmals gut darlegen, dass die Vorstellung, wenn wir jetzt so weitermachen mit den Erneuerbaren, dann wird es uferlos teuer. Das hat sich festgesetzt. Und dem müssen wir jetzt wirklich nochmal was entgegensetzen, auch überlegen, wie wir den Netzausbau so auf die Füße stellen, dass der eben dann nicht zu die, also zu einem, dass der halt einfach finanziert und durchgeführt werden kann, ohne dass es zu diesen großen Steigerungen kommt. Da gibt es ja Ideen dazu. Aber da müssen wir auch ansetzen. Danke.
Danke dir. Jetzt, genau, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ganz viele Fragen, aber das ist ganz normal, wenn so viele Leute da sind. Ich habe versucht, immer schon so ein paar zu kombinieren und einzuflechten. Jetzt habe ich hier noch eine an Christine, und zwar Helge Erhardt fragt, wie viele Arbeitsplätze würden die Pläne von Frau Reiche vernichtet werden, durch die Pläne von Frau Reiche vernichtet werden? Er findet, schreibt Helge, keine aktuellen Zahlen, wie viele Solateure es aktuell gibt. Ich weiß nicht, ob es diese Zahlen gibt. Vielleicht habt ihr als BE ein Gefühl, wie viele Arbeitsplätze. Also die Automobilindustrie kann das ja immer gefühlt immer auf den Arbeitsplatz genau sagen, wie viele Arbeitsplätze auf dem Spiel steht. Von wie vielen Arbeitsplätzen redet ihr bei euch in der Branche?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage, ne? Wir haben ja tatsächlich, wenn es jetzt nur um die Solarindustrie geht, nur beim EEG, hatte ich ja vorhin gesagt, der Carsten Körnig, der BSW-Vorsitzende, der sagt immer, wir haben 100.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie. Die Studien, die die jetzt auch rausziehen, die sagen, nur noch 40% derjenigen, die jetzt bereit wären zu installieren, Solaranlagen wären immer noch bereit zu installieren, wenn sie die Fördermittel nicht mehr bekommen. Dann würden schon mal 60% wegfallen. Wenn 60% der Nachfrage wegfällt, wäre 60% der Installationen weg. Das ist jetzt, weiß ich nicht, Milchmädchenrechnung vielleicht, aber so ist es halt. Wir haben eine Verschiebung hin in die Fläche, aber wir haben das zweite Problem durch diese Direktvermarktungspflicht, dass wir da auch wieder Arbeitsplätze verlieren, weil diese Direktvermarktung, der Markt dafür ist überhaupt nicht da, um das durchzusetzen und das umzusetzen. Also das ist wirklich aus unserer Sicht fast noch das gefährlichere Element, weil das nicht so leicht verstanden wird und dann die Leute sagen, ach na komm, jetzt machen wir das mit der Förderung, führen wir wieder ein und das mit der Direktvermarktung, das lassen wir drin. Und das hätte eigentlich fast noch den drastischeren Effekt, wenn wir da diese Direktvermarktungspflicht für diese ganz, ganz kleinen Anlagen auch bekommen. Also wir sind schon der Meinung, dass so wie das EEG jetzt dort in diesem groben Entwurf aus dem Januar, und ich betone immer, dass ich hoffe, dass das alles nur ein schlechter Traum ist, dass das wirklich sehr drastische Folgen hätte für die Solarbranche. Aber wir haben, wie gesagt, ja mehrere Entwürfe auf dem Tisch, Netzpaket mit den Einspeiseentgelten, auch die Agnes im Bundesnetz, in der Bundesnetzagentur jetzt planen. Das hat totale Investitionsunsicherheit zur Folge, weil man überhaupt nicht mehr berechnen kann durch diese Redispatch-Vorbehalte, ne? Wie viel wird abgeschaltet, wann läuft meine Anlage, wann läuft meine Anlage nicht. Man kann überhaupt nichts mehr berechnen. Wenn man nichts berechnen kann, kann man nichts finanzieren, ne? Weil das mögen einfach die Banken nicht. Wir haben relativ hohe Upfront Kosten und wenn man die nicht mit einem Cashflow unterlegen kann, dann gibt es einfach gar keine Investitionen. Und das würde schon auch in der Windbranche drastisch zuschlagen. Und wie gesagt, Biogas ist ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits Grüngasquote bringt Abnahmesicherheit, andererseits, wenn man nicht weiß, wie sich der Pfad irgendwo hin entwickelt, dann weiß man auch nicht, wie viel das dann am Ende wirklich bringt. Und so wie Thekla auch gesagt hat, wie viele Anlagen dann tatsächlich umstellen können. Das ist auch nicht richtig klar. Also ich kann es nicht beziffern. Wir versuchen das auch auszurechnen, um das klarer zu machen. Was wir aber noch als erfolgsversprechender sehen, und das hat Sven vorhin gesagt und Hegler, auch direkt in die Landkreise reingehen, direkt in die Landkreise der Abgeordneten reingehen, in die Wahlkreise der Abgeordneten reingehen und schauen, was dort eigentlich vor Ort los ist und dann das von diesen anonymen Zahlen ein bisschen wegkommen und wirklich hingehen zu sagen, uns betrifft dein Unternehmen, uns betrifft deine Anlage, uns betrifft die Arbeitsplätze, die hier vor Ort in deinem Wahlkreis sind. Denk mal drüber nach, was du hier eigentlich gerade machst. Das hat nämlich effektive Wirkung bei dir zu Hause vor der Haustür.
Ja, danke dir. Ich kann jedenfalls sagen, bei mir familiär, mein Vater ist stinksauer. Und der hat seine Solaranlage, der wählt nicht unbedingt grün, ja, oder hat es wahrscheinlich noch nie gemacht, vielleicht tut das, ohne es mir zu sagen, ja, aber der will seine Solaranlage auf dem Dach behalten, der will sein Auto weiter direkt laden können, der möchte da nicht, dass da irgendjemand reinfuscht. Also da sind schon auch die Widerstände auch auf der Ebene ganz groß.
Dann
Das ist immer
sagst
ein
du ihm
guter.
hoffentlich, was er bei der nächsten Wahl wählen soll, damit
Das
er
Der ist in Hessen, ich weiß nicht, er hat noch, ja, ist schon, das, Hessen ist ja dann Kommunalwahl so bald, ja, weiß er eh, ich glaube, ich hoffe, das Beste. Anyway, jetzt haben wir noch eine Frage zum Schluss, die möchte ich noch an Christoph geben und dann gebe ich Sven noch einmal das Wort für einen kleinen Abschluss. Wir haben nämlich hier noch eine Frage, die passt sehr gut zu dem, was Christoph, was du gesagt hast, vom Professor Stefan Krauter, den kennen viele, glaube ich, als den Solarpapst von aus den sozialen Medien. Und Stefan fragt, Klimaschutz, Kostenreduktion, Resilienz, Unabhängigkeit, alles spricht für 100% Erneuerbare. Wieso gelingt es nicht, diese Vorteile auf breiter Front zu kommunizieren? Christoph, eine ganz einfache Frage zum Ende.
Ja, aber ich glaube, weil wir auch ein Stück weit in die Defensive geraten waren in den, und diese ganze Klimafrage in so einen Kulturkampf gebracht wurde von auch rechten Kreisen. Ich glaube, das ist die Chance, das jetzt wieder zu drehen. So, also wir haben, glaube ich, jetzt wirklich die Möglichkeit, wieder in der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Wir haben gesehen, was vorangehen kann, wenn Bewegungen stark sind. 2019, 2020, 2021 war vielleicht auch manchmal ein Fehler von Fridays for Future und so einer Klimabewegung gar nicht genügend zu betonen, wie viel wir eigentlich erreicht haben. Ja, also
Wenn ich an mich an denke, hier, was ihr in Brüssel alles gemacht habt mit dem Green Deal, das ist ja wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Auch wie ist jetzt der ganze Hochlauf von Solar und Wind, ist ein Riesenerfolg. Auch wenn es so massiv unter Druck gekommen ist, das Gebäudeenergiegesetz, auch ein Riesenerfolg. Das hätte es nicht gegeben ohne Protest auf der Straße, ohne die Hunderttausenden, die Straßen gefüllt haben. Und ja, das war alles auch nicht 1,5 Grad kompatibel. Und trotzdem ging es voran. So, und jetzt haben wir 2, 3 Jahre gesehen, wo Bewegung geschwächt war, wo viele Leute auch vielleicht ein bisschen mutlos waren. Und jetzt kann wieder der Ruck passieren. So, und Leute wieder zurück sagen, ja, jetzt müssen wir was tun. So ein bisschen Katharina Reiche weckt alle auf. Und der Krieg weckt jetzt auch noch mal richtig viele auf, vielleicht auch die Wahlen am Sonntag. Und das ist jetzt so ein Momentum, wo wir eigentlich wieder ja einen Frühling für Bewegungen entstehen lassen können. Und ja, Dinge in diesem Land gehen immer nur, wenn es Politikerinnen gibt, die das dann aufgreifen und umsetzen. Das sind so kommunizierende Röhren miteinander. Und die können wir jetzt mal wieder kommunizieren lassen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ein Kommunikationsort soll der 18. April sein. Also schon mal alle fest anstreichen im Kalender. Samstag, 2 Wochen nach Ostern. Vorher sind wir am Schauen, dass wir genau diese Breite hin, auf, wie ich es vorhin skizziert habe, wer alles auf die Straßen geht, dann brauchen wir alle hier im Call dazu, Botschafter zu sein und zu sagen, kommt mit, jetzt los, auf geht's, Bewegung ist wieder da. Und ja, dann werden wir als nächstes dann überall in die Wahlkreise gehen und bei den Abgeordneten anklopfen. Und da kann wieder was richtig, ja, Machtvolles entstehen. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, über all die Jahrzehnte, was Bewegung schafft, ja, Anti-Atom-Bewegung geschafft hat, Anti-Kohle-Bewegung geschafft hat. Die Atomkraft ist Vergangenheit, die Kohle ist kurz vorm ganz aus dem Markt gehen. Und jetzt müssen wir noch die Erneuerbaren richtig durchsetzen. Und ja, da sind ganz viele hier im Call, die total entscheidend dafür sind.
Danke. Du brichst gerade so ein bisschen ab, deswegen, aber ich glaube, jetzt hören wir dich gar nicht mehr. Aber super.
Genau,
Okay,
ich war auch fertig.
perfekt.
Alles
Du
gut.
warst auch fertig, super. Okay.
Gemeinsam packen wir das.
Den Satz haben wir nicht mehr gehört, aber das haben wir ihn noch gehört. Sven, du da kriegst noch, guck mal, du kriegst heute leider nur Mini-Beiträge, lieber Sven. Aber jetzt darfst du gerne noch 1, 2 Minuten ein Schlusswort haben, wenn du möchtest. Oder ich binde das Ganze ab, wie du möchtest.
Du hast schon einiges gesagt, aber ich will noch eins sagen, weil Luisa auch so schön intergenerationell angefangen hat. Mich erinnert die ganze Situation total an Fukushima. Da war es doch genauso. Es gab eigentlich eine breite Mehrheit gegen die Atomenergie. Dann dachte die CDU, sie kann das Ganze wieder rückabwickeln. Und dann kam ein externer Effekt Fukushima. Hier ist es ganz ähnlich. Einige dachten, man könne mit genügend Desinformation, ich sag mal Heizungsgesetz, angeblich Erneuerbare teuer und die Liste Elektroautos angeblich gar nicht umweltfreundlich und also die ganze Geschichte, ja. Man könne damit jetzt auf dieser Basis die Erneuerbaren zurückdrehen. Die SPD geschwächt, wehrt sich nicht, um es freundlich zu sagen, sondern macht das halt mit. Und dann kann man das abräumen. So, aber jetzt haben wir diesen Krieg. Und zudem vorher Trump mit seinen Erpressungsversuchen. Und damit ist eigentlich total klar, dass das genauso aus der Zeit gefallen ist wie damals. Und in der Situation gibt es eben diese Mobilisierungschance. Und die spüren wir jetzt auch. Und nur, dass anders als bei Fukushima heute das nicht mehr nur eine Bürgergesellschaftssache ist, sondern ein riesiger Wirtschaftssektor entstanden ist, der sich davon ganz direkt angegriffen fühlt. Und auch viele Kommunen sich davon angegriffen fühlen, weil die sehen, das ist ihre Wertschöpfungsquelle. Und ich glaube, das wird daher sehr ungemütlich für die Bundesregierung werden. Und ich bin mal gespannt, was mit Katharina Reiche ab Montag passiert. Und Weil ich glaube, sie hat wirklich eine Mission. Ich höre das auch von unseren ehemaligen Mitarbeitern im Ministerium. Auf die Empfehlungen ihrer Fachleute hört sie wenig, um es freundlich zu sagen, sondern sie hat da ihr Programm und zieht das durch. Und ja, und dagegen hilft eben gesellschaftliche Umschwünge und dafür können wir gemeinsam sorgen. Einen Punkt, den Thekla gesagt hat, wollte ich nochmal unterstreichen. Wir hatten ja im Ministerium ein Referat geschaffen zur Stärkung von gemeinwohlorientierten Wirtschaften, Genossenschaften, soziale Unternehmen und so weiter. Dieses ganze Politikfeld ist depriorisiert worden. Also da kümmert sich keine Sau drum. Die Mitarbeiter sind noch da, aber die nationale Strategie wird nicht fortgeschrieben, die wir zur Stärkung von den Akteuren hatten. Allein im Energiebereich gibt es 1000 Energiegenossenschaften. Ich habe die regelmäßig bei meinen Veranstaltungen vor Ort. Die sind alle stinksauer. Und die haben alle hunderte von Mitgliedern. So, insofern möchte ich noch einen Gedanken aufgreifen von Christoph. Wir sollten überall vor Ort die Akteure zusammenbringen. Wirtschaft, Zivilgesellschaft, die Parteien, die wollen, Kommunen zu Energiewendebündnissen, zu erneuerbaren Bündnissen, um eben zusammen dafür zu sorgen, dass man auch die Probleme löst. Dann will ich noch eins sagen, der Unterschied ist nur der. Bei den Erneuerbaren, das ist so ein riesiges Umbauprojekt, da kann man nicht nur mit einer Abwehrkampagne rangehen. So nach dem Motto, da ist jetzt die Reiche und die müssen wir stoppen und alles andere ist super. So ist das nicht. Insofern war ich dankbar, dass Christine Falkengroßer auch gesagt hat, dass ihr auch Reformbedarf am EEG seht. Natürlich. Man muss reformieren, damit das Ganze pro Kilowattstunde günstiger wird. Das ist aber auch möglich. Das Ganze wird auch günstiger werden. Je mehr die Sektorkopplung kommt und je größer die Menge, die durch die bestehende Infrastruktur und die Netze müssen, je digitaler die Netze werden, je besser die Speicher in das Netz integriert werden, systemdienlich funktionieren, je mehr wir das, da kommt wieder Micha rein, alles europäisch machen, weil dann haben wir weniger im nationalen Bereich Vorsorge zu treffen. Also mit anderen Worten, die Energiewende geht kosteneffizienter, innovativer, mit weniger Übergewinnen auch von Zeit zu Zeit. Und dann wird auch der Strom günstiger werden. Und da finde ich noch ein Argument ganz wichtig, was hier nicht genannt wurde. In dem heutigen Strommarktdesign setzt regelmäßig das Gas den Preis. Jetzt gibt es manche Spaßvögel, die sagen, wir sollen dieses ganze Strommarktdesign abschaffen. Das wäre also die sogenannte Merit Order. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil das nämlich dazu führt, dass die Erneuerbaren nicht mehr den Marktzugang bekommen. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir müssen so viele Erneuerbare ins Netz bringen, dass immer weniger Stunden das Gas den Preis setzt. Und dann sinken die Gewinne in dem Markt und unsere Strompreise sinken. So, und insofern, da gibt es auch einige fachliche Dinge zu klären, aber ich habe es auch gepostet, Vorschläge gemacht, übrigens schon vor einigen Monaten, wie wir die Energiewende kostengünstiger machen können und gleichzeitig schneller vorantreiben, weil wir Grüne fühlen uns nicht als Lobby möglichst hoher Gewinne mit Erneuerbaren, sondern einer möglichst schnellen Umstellung. Und dabei gönnen wir natürlich auch den beteiligten Akteuren legitime Gewinne und den Beschäftigten gute Jobs und umgekehrt allen möglichst viel Teilhabe an dem Projekt. So, das war, was ich noch sagen wollte. Und ich freue mich am 18. Christoph auf der Straße. Das ist eine großartige Idee von euch. Und wenn ihr das auf die Reihe bringt, dann wird das der nächste Schlag.
Wunderbar. Dann sind wir jetzt hier am Ende bei diesem Europe Calling. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sorry fürs Überziehen, aber ich glaube, das war bei dem Thema gerechtfertigt. Wenn ihr weiter noch ein Europe Calling hören wollt, am Jahrestag von Fukushima, nächsten Mittwoch, machen wir ein Webinar zu Russland, Atomkraft, Rosatom und dem Kraftwerk in Saporischschja, das ja von den Russen in der Ukraine besetzt ist. Auch ein wichtiges Thema, unser Thema nächste Woche. Seid ihr wieder dabei. Link ist im Chat, schicke ich auch nochmal rum. Einen schönen Abend, viel Erfolg nach Baden-Württemberg. Und alles Gute euch.
Schön.
Ciao.
Tschüss, vielen Dank.